redet, ist nicht tot.
Klingeling.
Was?
Ja, für die Atmo.
Für die Atmo.
Damit die Leute das Gefühl haben, es wäre unglaublich gemütlich hier.
Und unglaublich gemütlich, was natürlich täuscht, weil bei mir ist es nie gemütlich.
Nein, es ist katastrophal.
Es ist katastrophale Zustände.
Ja, die Politik hat nicht nur deinen Leben Geist, zerstört, sondern deine Wohnung in Mitleidenschaft gerissen.
Ja, ganz schlimm.
Ich sitze mal wieder bei Christopher Lauer, ehemaliger Abgeordneter.
Nein, ich bin noch Abgeordneter.
Ach so, heißt das nicht Abgeordneter der Piratenpartei? Oder?
Nein, es heißt dann, ja, ach so, ehemaliger Abgeordneter. Nein, also ich bin noch Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, ehemaliges Mitglied der Piratenpartei.
Ja.
Aber Mitglied der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.
Wie ist das eigentlich, wenn man austritt? Also nachdem du ausgetreten bist, hat sich da am Tagesgeschäft irgendwas verändert für dich?
Nö, einfach, ja, im Zweifelsfall hat sich noch verändert, dass ich dann auch gar nicht mehr so tun musste, als würde mich diese Partei irgendwie interessieren oder würde ich mich damit beschäftigen. Ich konnte natürlich auch glücklicherweise von Medienvertretern nicht mehr auf den Wahnsinn angesprochen werden, der da stattfand regelmäßig, weil war ja nicht mehr meine Partei. Wobei das zu dem Zeitpunkt, als ich 2014 ausgetreten bin, relativ keine Rolle mehr spielte. Aber meine Lebensqualität hat sich dadurch deutlich verbessert durch den Austritt aus der Piratenpartei.
Und der Job gar nicht?
Der Job im Abgeordnetenhaus wurde dadurch halt entspannter. So, weil natürlich die Flitzpiepen, die noch in der Piratenpartei waren, zu dem Zeitpunkt einen dann auch mehr in Ruhe gelassen haben, weil man war ja dann nicht mehr Konkurrenz, weil dann stand ja auch fest, dass ich zum Beispiel 2016 nicht nochmal auf einer Piratenpartei-Landesliste kandidieren werde.
Kannst du das quantifizieren, wie viel dieser Konkurrenzdruck ausmacht?
Ziemlich viel. Also
wie viel Zeit,
man kann das nicht in Saarland ausdrücken, so, ja. Deswegen versuche ich es zu formulieren. Es kommt jetzt so auf die Phase an, aber ich würde sagen, zu Hochzeiten der Piratenpartei, als wir im 2012 bei 15% in Berlin standen und bundesweit bei 12% in einer Forsa-Umfrage, glaube ich, oder 13 sogar, so gefühlt 75-90%.
Moment, du musstest 75-90% deiner Energie darauf verwenden, intern Abwehrkämpfe zu führen.
Ja, gefühlt.
Ist das dem geschuldet, dass du ein Neuling im Parlament und in diesem Politbetrieb warst, oder geht es allen so?
Ich glaube, das geht allen so. Ich glaube, in der Spitzenpolitik ist das so, dass du die ganze Zeit irgendwie damit beschäftigt bist, die nächste Kuh vom Eis zu kriegen, wo dir wieder irgendjemand ans einen reinbürgen will oder so. Also das hat das Tagesgeschäft gerade am Anfang in der Piratenfraktion sehr dominiert. Ja.
Gäbe es für das Problem eine Lösung?
Nö. Nö, das ist menschlich, das gibt's ja im Betrieb auch. Also das gibt's in Firmen auch, das gibt's überall, ja. Also dass Leute halt irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen, weil sie irgendeinen Posten, irgendeine Position haben wollen. Und das hast du in allen Bereichen. Deswegen bin ich damit auch jetzt relativ, diese Erkenntnis hat mich mit der Politik witzigerweise so ein bisschen versöhnt, weil ich halt so festgestellt habe, okay, es ist überall gleich scheiße, ja. Also es ist überall dieselben sozialen, psychologischen Mechanismen. Es ist vollkommen egal, ob du jetzt in der Politik bist oder in einer privatwirtschaftlich organisierten Firma oder in irgendeinem Schützenverein oder so. Es ist immer derselbe Krempel.
Apropos privatwirtschaftlich organisierte Firma.
Ja.
Wie war es bei Springer?
Ja, es war total schön. Also ich hatte sehr viel Spaß und gegen Ende des Jahres 2015 haben wir dann festgestellt, dass das doch vielleicht nicht so das Richtige ist. Und dann haben wir uns in beiderseitigem Einvernehmen, wie es so schön heißt, voneinander getrennt.
Seid ihr Freunde geblieben?
Ja, wir sind schon Freunde geblieben. Also da ist jetzt nichts Schlimmes vorgefallen. Sonst hätte man wahrscheinlich auch irgendwo drüber gelesen, wenn irgendwas Schlimmes vorgefallen wäre. Ich glaube sogar, dass als ich dann da gekündigt habe, man im ersten Moment so ein bisschen überrascht war, warum und so. Aber dann hat man sich halt einfach da voneinander getrennt und das ist für mich auch okay. Also ich habe das jetzt mal so ein Jahr lang Großkonzern an der Schnittstelle zum Vorstand dieses Großkonzernes jetzt mal so miterlebt und ja, jetzt gehen wir wieder getrennte Wege.
Wäre das prinzipiell deins, in einem Konzern zu arbeiten?
Wahrscheinlich nur als Vorsitzender des Vorstands. Also da bin ich relativ eigen. Also das ist halt, ich habe halt dieses Problem, wenn ich irgendwas sehe und irgendwas läuft, dann habe ich sehr genaue Vorstellungen davon, wie etwas zu laufen hat und wie es nicht zu laufen hat. Und wenn ich dann auch irgendwie sehe, dass irgendwelche Anregungen oder sonst irgendwas sich eher so verlaufen, dann verliere ich relativ schnell so die Motivation. Ich denke mir dann halt so, okay, ich habe es jetzt irgendwie 3 oder 4 oder 5 Mal erklärt und es passiert aber nichts.
Die Besitzstandswahrer sind stärker.
Ist ne? Schwierig. Naja, ich weiß gar nicht, ob es die Besitzstandswahrer sind. Ich glaube halt auch einfach, dass es in so Firmen natürlich, das ist ja kein homogener Körper und du kannst da auch nicht so krass durchgreifen, wie man irgendwie immer meint, ne? Also ich sag mal, Fachkräfte gibt's ja auch jetzt nicht so im Überschuss, dass du jeden Tag alle deine Leute entlassen könntest und morgen neu einstellst, sondern
jedenfalls nicht auf so einer Skala. Also wenn es dann um Hunderte geht, gegen die du im Grunde arbeiten müsstest.
Genau. Und wenn sich dann einmal irgendwie so Strukturen in einem Unternehmen herausgebildet haben, dann ist es sehr schwierig, die zu durchbrechen und dann nochmal neue Dinge zu machen.
Wäre das eine sehr hypothetische Frage jetzt, aber wäre das nicht vielleicht schlau gewesen, du hättest als Berater weiter für die gearbeitet, also dass du nicht in der Suppe mitschwimmst? Wenn du schon Vorschläge machst?
Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, als Berater hast du ja genau dasselbe Problem, außer dass du natürlich sagst, okay, ich bin hier irgendwie ein bisschen mehr auf Distanz. Man muss ganz ehrlich sagen, ich wollte das ja damals, Springer wollte das auch. Und wenn der CEO eines Unternehmens sagt, hier komm, arbeite für mich, dann denkt man da eigentlich... Natürlich denkt man darüber nach, aber dann macht man das halt auch so. Und ich sag mal, Springer ist ja auch ein wahnsinnig interessantes Unternehmen. In einer sehr interessanten, sag ich mal, Branche, die sich ja derzeit auch extrem im Umbruch befindet. Und das war eine sehr interessante und sehr aufregende Zeit, aber für mich war dann irgendwann so der Punkt erreicht, wo ich halt so gesagt habe, so okay, also was ist hier das Endgame so für mich, ja, also ich bin auch jetzt nicht so derjenige, der ich hätte da wahrscheinlich jetzt noch 10 Jahre oder 20 Jahre arbeiten können, ja, und ich habe dann aber auch irgendwie so gemerkt, hey, ich bin erst 31, ich lebe wahrscheinlich noch irgendwie 60 Jahre und ich will noch was erleben. Ich will noch was Eigenes machen, wo ich auch dann sage, wie es gemacht wird.
Was hast du gelernt in deiner Zeit im Konzern?
Ja, wie gesagt, dass es im Konzern auch nicht besonders anders ist als sonst wo im Leben. Es ist eigentlich überall gleich. Es gibt halt Abstufungen.
Alle fuschen rum.
Ah, ja, dazu kann ich natürlich nichts sagen, aber
das kann ich dir dann mit meiner weitergehenden Lebens- und Arbeitserfahrung kann ich dir versichern, alle fuschen rum.
Ich glaube, dass extrem viele Leute, also in allen Unternehmen, damit beschäftigt sind, den ganzen Tag so zu tun, als hätten sie arbeiten.
Ja.
Und ich glaube, dass in den meisten Unternehmen nur ein sehr, sehr kleiner Teil von Menschen wirklich dafür verantwortlich ist, dass da überhaupt noch irgendwie Kohle reinkommt.
Ja.
Und
das ist genau mein Eindruck der letzten 25 Jahre Berufstätigkeit.
Ja, und das mal so zu sehen, das war schon sehr spannend. Das war schon sehr spannend.
Was ich an der Arbeitswelt auch so irritierend finde, ist, dass wir strukturell arbeiten, als hätten wir das 19. Jahrhundert.
Ja,
Freund von mir hat gerade einen neuen Job angenommen.
Ja.
Da haben die tatsächlich eine Stechuhr.
Ja.
Und der administriert Maschinen.
Ja.
Das macht man nicht per Stechuhr, sondern wenn die Maschine läuft, läuft sie. Wenn sie nicht läuft, dann steht man auf und geht hin.
Ich kann mit der 40-Stunden-Arbeitswoche eh auch nichts anfangen. Also weil ich genau nach dem Prinzip arbeite, wenn es was zu tun gibt,
ja,
dann mache ich das. Also heute zum Beispiel war ich 5 Stunden lang im Polizeipräsidium und habe mir dort Akten angesehen zu den kriminalitätsbelasteten Orten in Berlin, über die ich nicht sprechen darf.
Das heißt, auf die Frage, was die kriminalitätsbelasteten Orte in Berlin sind, kannst du nicht antworten?
Ich also kann schon antworten, aber ich darf nicht antworten.
Warum also, nicht?
Weil das eine Verschlusssache ist, nach Verschlusssachen Geheimschutzordnung des Berliner Abgeordnetenhauses.
Warum ist das eine Verschlusssache? Also das geht mich doch was an.
Ja, das werde ich auch nochmal abklären bei mir in der Fraktion und im Zweifelsfall auch mal überprüfen, wie man dagegen klagen kann, weil ich durchaus der Meinung bin, dass diese Informationen öffentlich sein müssen. Aber ich kann so viel sagen, dass die Polizei wahrscheinlich auch durch mein großes Interesse an diesen kriminalitätsbelasteten Orten im Jahre 2014 angefangen hat, das ganze Verfahren mit den kriminalitätsbelasteten Orten umzustrukturieren. Früher war das so, dass die Polizeidirektionen darüber entscheiden konnten, was ein kriminalitätsbelasteter Ort ist. Wir haben ja in Berlin 6 Direktionen. Ja, also zum Beispiel Direktion 3, das ist hier Mitte, Tiergarten, Wedding, so, ne? Mhm. Direktion 5 ist Friedrichshain-Kreuzberg und so, ja. Die Direktionen sind dann nochmal in Abschnitte unterteilt. Zum Beispiel in der Eberswalder Straße ist der Abschnitt 15, das ist Mauerpark und sonst irgendwas. Abschnitt 15, dann sieht man auch im Pankow, Prenzlauer Berg ist halt Direktion 1, ja. Und der Abschnitt 51, der in der Warschauer Straße ist, aber da in der Machlewski-Straße, da in der Ecke, das ist halt dann die Direktion 5. Und früher haben das die Direktion selber entschieden und seit Januar 2016, also jetzt ganz neu, hat sich die Polizei dazu entschieden, dass der Polizeipräsident das alles entscheidet. Das heißt, die Direktionen schreiben jetzt quasi eine Begründung, warum eine Örtlichkeit ihrer Meinung nach ein kriminalitätsbelasteter Ort sein soll. Beantragen sie quasi dann direkt beim Polizeipräsidenten und beim Polizeipräsidium, wodurch es ein einheitlicheres und standardisierteres Verfahren ist. Und das muss ich sagen, das finde ich sehr gut, weil da hat die Polizei in meinen Augen tatsächlich auch gelernt, tatsächlich aus der Kritik gelernt, die an den kriminalitätsbelasteten Orten, die es da gab. Und sagen wir mal so, wenn sich, das kann ich abstrakt formulieren, ich glaube, wenn die Polizei da einen sehr engen Maßstab anlehnt an die Bewilligung dieser kriminalitätsbelasteten Orte, dürften wahrscheinlich die meisten kriminalitätsbelasteten Orte, die jetzt im Moment existieren, wegfallen, in meiner Meinung.
Wie begründen die das? Also du sagst, die Direktionen begründen das dann. Begründen die das mit irgendwas anderem als Zahlen?
Also doch, es gibt Zahlen. Es gibt für die kriminalitätsbelasteten Orte gibt es relevante Straftaten, ja. Also es gibt einen Katalog an Straftaten, wo die Polizei sagt, wenn diese Straftaten in dieser Örtlichkeit begangen werden, ja, dann ist das eine Rechtfertigung.
Für beispielsweise anlasslose Personenkontrollen.
Ja, sie zu einem kriminalitätsbelasteten Ort zu machen. Und dann kann man an einem kriminalitätsbelasteten Ort eine anlasslose Personenkontrolle machen und so. Ja. Und das heißt, in diesen Anträgen steht dann halt immer drin, wie viele dieser KBO-relevanten Straftaten in diesen Gebieten begangen worden sind.
Was für Straftaten sind nicht in diesem Katalog?
Ja, also leichter Diebstahl und
also Fahrradklauen
so, oder so. Ja, solche Sachen sind da, also da sind wirklich nur schwere Straftaten drin, so Raub, Mord, bandenmäßiger BTM-Verkauf und also so die richtig harten Sachen.
Wie weit kannst du dich da aus dem Fenster lehnen? Also was? Könntest du auf die Frage antworten, sind die kriminalitätsbelasteten Orte die, von denen ich auch vermuten würde, dass sie es sind, oder sind da auch tatsächlich Überraschungen dabei?
Also ich kann ja nur sagen, wie es mir ging, aber als ich die Liste gelesen habe, hat mich nichts überrascht.
Okay.
So, ich glaube, jeder Mensch in Berlin ist in der Lage wahrzunehmen, an welchen Orten es eher locker zugeht und an welchen nicht so. Ne? Also wir alle können davon ausgehen, dass zum Beispiel der Kollwitzplatz mit seinem Kinderspielplatz dort und seinem Biomarkt möglicherweise kein kriminalitätsbelasteter Ort ist, aber dass es dafür andere Lokalitäten in Berlin gibt, an denen mehr los ist, ja, die ein kriminalitätsbelasteter Ort sein könnten. Wobei man witzigerweise sagen muss, der Senat sagt ja selber immer, er will das nicht sagen, weil man möchte die Orte auch nicht stigmatisieren, was natürlich auch kompletter Scheiß ist, weil es gibt alle 2 Jahre einen Kriminalitätsatlas, wo Postleitzahlen genau aufgeschlüsselt wird, wie sich Kriminalität in diesen Gebieten entwickelt.
Das heißt, ich müsste das Ganze einfach nur in eine Excel-Tabelle schmeißen und kriege dann ein Kuchendiagramm, wo drin steht, wer wo wie belastet ist.
Ja, nee, nein, das ist wirklich auch grafisch. Ja,
ach, das so, ist schon, die so sind
die Bezirke, ach, die Bezirke, die Postleitzahlenbereiche, die rot sind, schlecht, grün.
Ja, okay.
Ja, so, also, deswegen sage ich ja, es ist so.
Die Lebensmittelampel.
Ja. Genau, das ist keine Zahlenkolonne oder so, ja, sondern das ist wirklich ein Atlas, eine Karte, wo man dann so, also von daher ist das mit dieser Begründung, mit dem, mit der Stigmatisierung, das ist natürlich alles irgendwie total schnulli. Und, in einer kleinen Anfrage hat jetzt aber der Senat, weil es da um das Gebiet um die Rieger Straße ging, haben wir auch gefragt, wie viele Personenfeststellungen es gab. Ja, und dann haben die tatsächlich geantwortet mit der Rechtsgrundlage des Gefahrengebietes, ASOG, dass es da also so und so viele Personenfeststellungen gab, womit dann natürlich beim Leser erstmal der Eindruck entstehen könnte, dass es sich bei dem Bereich um die Rieger Straße 94 um einen kriminalitätsbelasteten Ort handelt.
Das fände ich allerdings absurd.
Was?
Dass das ein kriminalitätsbelasteter Ort sein soll. Also das fände ich wirklich, also ich kann mir nicht vor, ich habe in der Ecke mal gewohnt und da ging es noch wesentlich rauer zu, das war Ende der 90er, also um die Jahrtausendwende rum. Und ich hatte nicht das Gefühl, an einem Ort zu leben, der in besonderer Weise kriminalitätsbelastet wäre, weil da ein paar Hausbesetzer sind und
die Angst vom Ich glaube natürlich, dass die Polizei das nochmal deutlich anders wahrnimmt. Ne? Mhm. Weil du als Polizist, glaube ich, durchaus von den Leuten, die dort leben oder damit sympathisieren mit den Leuten, die da leben, dass man da irgendwie angemacht wird als Polizist. So, das
ist. Aber wenn einer Polizisten anpöbelt, das reicht ja nun nicht.
Nein, das reicht nicht. Aber ich will das jetzt auch nicht rechtfertigen. Ja. Aber was man halt wirklich echt verstehen muss, ist halt einfach, diese Leute gehen halt echt auf dem Zahnfleisch, ne? Also
unsere Polizisten.
Ja. Unsere Polizisten gehen halt voll auf dem Zahnfleisch und wenn es jetzt nur so ein paar Punks wären, die sie beleidigen würden, ja, dann wäre auch wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber dieses Gefühl, von der Politik alleine gelassen zu werden, dieses Gefühl, schlecht ausgerüstet zu sein, dieses Gefühl, irgendwie der Buhmann zu sein, der immer nur die Scheiße wegmacht, da häufen sich einfach ganz viele Sachen. Ja. Und die führen dann halt einfach dazu, dass man dann möglicherweise auch an einigen Situationen überreagiert. Wie zum Beispiel bei dieser in meinen Augen rechtswidrigen
Begehung.
Sogenannten Begehung der Rieger Straße 94.
Was ist da eigentlich passiert?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dazu kann ich sagen, dass ich mir die ganzen Videos zum Einsatz heute auch angeguckt habe.
Über die darf Videos ich der Polizei.
Ja, die Videos der Polizei. Über die darf ich allerdings auch nicht sprechen. Sagen wir mal so, was da genau passiert ist, wir wissen es noch nicht so genau. Wir sprechen am nächsten Montag im Innenausschuss nochmal darüber. In meinen Augen war der Einsatz ganz klar rechtswidrig, weil du hast, oder anders, ich fange mal anders an, was passiert sein soll, ist, Ein Kontaktbereichsbeamter ging alleine durch die Riga-Straße 94 und hatte ein Knöllchen aufgeschrieben. Mhm. Dann, so Darstellung der Polizei, wurde dieser Polizist erstmal von einer vermummten Person irgendwie konfrontiert. So.
Arschloch.
So, ja, weiß ich nicht. Dann muss es wohl so gewesen sein, dass der Polizist, der Kontaktbereichsbeamte, dann eine Personfeststellung machen wollte, also die Personalien wollte. Mhm. Und dann müssen sich aus irgendeinem Grund noch drei andere vermummte Leute, zwei Männer und eine Frau, genähert haben, die dann irgendwie anfingen, ihn zu schlagen, zu schubsen, zu treten, sodass er auch zu Boden ging. Mhm. Jetzt gibt es verschiedene Darstellungen davon, wie schwer das alles war. Also dieser Angriff. Ja? Und von wem, sag ich mal, die Aggression und die Gewalt ausging. Also es gibt eine Zeugenaussage in der Berliner Zeitung von einem Mitarbeiter dieser Bäckerei 2000, die in unmittelbarer Nähe des Tatortes ist, wo der Besitzer oder der Typ, der da gearbeitet hat, zu der Zeit sagte, naja, das war keine Prügelei, sondern die haben sich da irgendwie gerangelt und geschubst und so. Ja? Also war jetzt nichts so Wildes. Mhm. Der Polizist, das hat eine kleine Anfrage von mir ergeben, konnte nach dem Angriff auch seinen Dienst weiter verrichten. Ja, was jetzt eher dafür spricht, dass ihm da jetzt nicht alle Knochen gebrochen worden sind. Frank Henkel, unser Innensenator, Darsteller, hat im Plenum am 14.01. gesagt, der Polizist sei feige von einer Übermacht brutal angegriffen worden. Das kann ich jetzt so nach allem, was ich bis jetzt über diese Situation weiß, nicht sagen. Mhm. Ja? Ich kann nur sagen, ja, da hat es wahrscheinlich irgendwie eine körperliche Auseinandersetzung gegeben, die nicht so schwer war, dass der Typ ins Krankenhaus musste oder so. Ich sag das deswegen, weil es unabhängig davon, wie schwer jetzt die Verletzungen sind, es ist natürlich, muss man nicht drüber sprechen, es geht nicht, dass man Polizisten angreift. So.
Nein, ja.
Das, so, ne? das ist also, jetzt mal klar. Ne?
Das ist auch wieder sowas, was ich an den äußeren Linken, also extrem finde ich die ehrlich gesagt noch nicht. Also ich erhalte die
Nachricht. Ich finde das ja noch nicht mal links, aber ne? Also ich meine, nicht jeder, also nur weil du irgendwie Karl Marx gelesen hast, also oder wahrscheinlich eher
Autonomen,
nicht.
Nennen wir sie, ne? Die Autonomen.
Ja, also diese Menschen.
Ja. Ich werde nie verstehen, wieso die überhaupt so bescheuert sein können, einen Polizisten anzugreifen. Von diesem ganzen Gewaltverzicht und so abgesehen. Man weiß doch, wie der Henkel reagiert.
Ja,
oder wollten die das provozieren?
Ja, der Witz ist ja, man hat ja die Person noch nicht festgestellt. Das heißt, ich weiß ja noch, ich habe ja auch schon 10-mal gefragt, hat die Polizei denn jetzt mal versucht, den Fahrzeughalter zu ermitteln?
Ja. Ja? Müsste ja eigentlich ganz einfach sein, wenn das ein Knöllchen
ist. Müsste eigentlich ganz einfach sein. Ich weiß, weil ich natürlich auch erstmal so nicht weiß, ob es sich jetzt bei diesen Täterinnen und Tätern, den mutmaßlichen, um Personen aus diesem Spektrum gehandelt hat oder ob das einfach ein durchgeknallter Fahrzeughalter mit seinen durchgeknallten Kumpels war, die da jetzt einen Bullen verprügelt haben oder so.
Stimmt, ja? Könnte genauso sein.
So, ja, also
könnte dir auf der Sonnenallee passieren.
Ja, genau. Also ich meine, das Erste, wenn ich in Berlin eine Person sehe, die mit einer Politesse oder einem Polizisten, der gerade ein Knöllchen schreibt, diskutiert, ja, gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass es ein Linksextremer, sondern ich gehe davon aus, dass es der Fahrzeughalter, das ist die Fahrzeughalterin und die diskutiert jetzt gerade mit der wegen halt so. Und dass diese Diskussionen auch oft handgreiflich werden oder bis in die Nähe der Handgreiflichkeit, das ist ja auch bekannt. So. Gewalt gegen Polizei geht nicht. Was ich in diesen Debatten immer so schlimm finde, ist, dass dann natürlich immer vom politischen Gegner, also von der CDU, aber auch von eher rechteren Leuten aus der SPD, einem dann so unterstellt wird, ja, man fände das ja toll, wenn die Polizei angegriffen werde und man würde ja mit diesen Leuten sympathisieren und man muss dann nochmal so bekennen, dass man das doof findet.
Ne? So, ist ja immer so.
So bekenne, ne? Genau, bekenne. Ne? So,
das ist genau dasselbe, was sie von sämtlichen Moslems verlangen, genau, wenn irgendwo alle, in Myanmar eine Bombe
Ja, das Witzige ist ja, es gibt ja mittlerweile Apps, wo du dann immer sehen kannst, welches muslimische geistliches Oberhaupt sich von welchem Anschlag wie distanziert hat.
Sehr schön.
Das Problem ist halt, die haben halt keinen Papst. Ne? Und Gut, der Papst sollte sich auch nicht von Anders Breivik distanzieren, aber das ist auch was ganz anderes. Auf jeden Fall wurde der halt angegriffen, der Polizist. Dann ging der zu Boden und sah durch zwei rein parkende Autos auf 60 Meter Entfernung. Ich habe es ausgemessen auf Maps, ja. Durch zwei rein parkende Autos auf 60 Meter Entfernung, dass die sich in die Riga-Straße 94 geflüchtet haben. So, und das war dann für die Polizei Anlass zu sagen, wir machen dann müssen wohl Kollegen irgendwie herbeigeeilt sein. Dann hat man in diesen Hauseingang der Riga 94 gespäht und dann hat man dort gefährliche Gegenstände gesehen. Und diese gefährlichen Gegenstände waren dann der Grund, warum man sich dazu entschlossen hat, wir machen jetzt eine sogenannte Hausbegehung. Ich nehme mal vorweg, die polizeiliche Maßnahme der Hausbegehung gibt es nicht. Und hat dann, das Ganze passierte ja so um 12 Uhr mittags und ist dann um 21.50 Uhr mit 5 Hundertschaften da angerückt und dem SEK und einem Polizeihubschrauber und hat dann halt eine sogenannte Begehung gemacht, um auf dem Gelände der Riga-Straße 94 sogenannte gefährliche Gegenstände sicherzustellen.
Ist bekannt, was für gefährliche Gegenstände die da gesehen haben wollen?
Ja.
Das also nicht, was sie dann hinterher sichergestellt haben,
sondern
was
sie gesehen haben wollen. Ach so, ja, ein Einkaufswagen mit Steinen haben sie gesehen. Und das war dann der Grund, warum sie da rein sind.
Es ist natürlich ein bisschen kurz geschlossen, aber ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, dass die Leute da, die Steine benutzen wollten, um sie auf irgendwelche Gegenstände oder Menschen zu werfen, gleichwohl rechtfertigt das aber doch immer noch keinen Polizeieinsatz. Ich meine,
der Witz ist,
Ruf pflastern.
Ja. Und das ist halt genau der Punkt. Also du findest ja auch in jedem Haushalt gefährliche Gegenstände. Ein gefährlicher Gegenstand kann halt alles sein, von dem dann eine Gefahr ausgeht. Und das ist halt auch der Punkt im ASOG, im Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin ist im Paragraphen 38 geregelt, wann man Gegenstände beschlagnahmen darf. Und im ASOG, ich glaube im Absatz 1, steht dann drin, dass ein Gegenstand fest sichergestellt werden darf, wenn von ihm eine gegenwärtige Gefahr ausgeht. Ja, gegenwärtig bedeutet in diesem Moment, in diesem Augenblick. Ja, das heißt, du darfst jetzt diese Tasse nicht mitnehmen als Polizist. Wenn ich aber diese Tasse in der Hand halte und so schon in so eine Wurfbewegung mache, dann darfst du natürlich sagen, so, also die Tasse nehmen wir jetzt mal mit. Das ist jetzt natürlich ein etwas blödes Beispiel, aber du kannst jetzt nicht einfach so meine gesamte Küche mitnehmen, nur weil diese Gegenstände alle potenziell gefährlich sein können, weil Glas...
Allein die ganzen Messer.
Ja, und die Messer und so. Natürlich ist das gefährlich, aber es geht halt keine gegenwärtige Gefahr aus. Und das ist aber ganz zwingend, damit die Polizei sowas überhaupt sicherstellen und beschlagnahmen darf.
So. Das heißt, die haben das Haus betreten mit sehr vielen Leuten, hatten keinen Durchsuchungsbeschluss. Auf welcher Rechtsgrundlage dürfen die dann das Haus betreten?
Gar nicht. Und das ist halt eben.
Nee.
Und das ist halt der Witz, weil sie hätten sich sehr viel Arbeit sparen können, wenn sie einfach im Rahmen der Strafverfolgung da reingegangen wären. Ja, also nicht ASOG, sondern die Strafprozessordnung, SCPO. Dafür hätten sie aber einen Staatsanwalt gebraucht, beziehungsweise einen Richter, der einen Durchsuchungsbeschluss macht. Und dafür hätten sie aber dann wissen müssen, in welcher Wohnung sich diese Tatverdächtigen aufhalten.
Das heißt, ein ganzes Haus darfst du nicht einfach betreten.
Also ja, wenn du jetzt als Polizei irgendwie sagen könntest, also in diesem Haus befinden sich jetzt in jeder Wohnung 5 Mörder, dann natürlich. Oder wenn du wahrscheinlich, würde es auch gehen, wenn du jetzt sagen würdest, wir sind uns ziemlich sicher, dass in einer der Wohnungen dieses Hauses Osama bin Laden ist, dann würde es wahrscheinlich auch gehen. Aber wenn du irgendwie sagst, naja, da haben jetzt so 4 Hoshis einen Polizisten irgendwie geschubst und jetzt bräuchten wir mal für ein ganzes Wohnhaus Durchsuchungsbeschlüsse, das geht nicht so.
Und selbst macht auch, wenn, hätten sie dafür wahrscheinlich keine 500schaften gekriegt hinterher, oder?
Ja, doch, das dann wahrscheinlich schon, aber der Witz ist halt der, wenn sie nach SCPO vorgegangen wären, hätte man da auch nichts sagen können an dem Einsatz. Da hätte man sich über Nuancen gestritten, ja? So nach dem Motto, hätte man das jetzt so oder so machen müssen. Mhm. Aber dann hätten sie eine eindeutige Rechtsgrundlage gehabt, ne? Dann hätte man auch immer sagen können, ja gut, warum hat der Richter das überhaupt beschlossen? Es ist doch irgendwie klar, dass die dann da auch sofort flüchten und sich nicht länger irgendwie aufhalten. Aber man muss mal ganz klar sehen, die Argumentation der Polizei ist, sie sind da zur Gefahrenabwehr reingegangen. Und das ist der Paragraph 17 Absatz 1 ASOG und das ist die sogenannte Generalklausel. Und man muss sich das Gefahrenabwehrrecht bzw. das Polizeirecht im ASOG so vorstellen, dass es eben die Generalklausel gibt. Und dann gibt es aber Spezialklauseln, wie zum Beispiel den 36, der ist das Betreten und Durchsuchen einer Wohnung. Mhm. Ja. Und sobald eine der Spezialklauseln greift, darfst du deinen Einsatz nicht auf der Generalklausel berufen, ja, abstützen. Ja? Mhm. Das heißt, immer dann, wenn im ASOG irgendwas geregelt ist in diesen Spezialklauseln, darfst du nicht deinen Einsatz auf die allgemeine Gefahrenabwehr-Generalklausel berufen.
Musst du das nicht auch begründen? Wenn du sagst, ich reite jetzt hier ein zur Gefahrenabwehr, musst du dann nicht auch begründen, was für eine Gefahr überhaupt droht?
Ja, und das ist halt eben der Witz. Das ist halt diese peinliche Konstruktion, dass man sagt, ja, wir hatten jetzt da gefährliche Gegenstände gesehen auf dem Hof. Ah. Und aufgrund dieses Angriffes war jetzt davon auszugehen, dass dann weitere Angriffe stattfinden würden und dass diese Gegenstände, die dort liegen, dann für die Durchführung dieser Angriffe benutzt wird. So ungefähr ist die Argumentation der Polizei.
Weiß man, was das gekostet hat?
Ja, ich habe das gefragt mit genau derselben Frage, die mir der Senat dann damals beantwortet hat bei der Olauer Straße, bei dieser Abriegelung.
Ja.
Damals konnte man mir die Kosten nennen, wahrscheinlich weil es eine grüne Bezirksbürgermeisterin war, gegen die sich das ja alles richtete. Jetzt lustigerweise war man nicht in der Lage, mir die Kosten für diesen Einsatz zu nennen.
Mhm. Denkst du, dass die nicht in der Lage sind, diese Kosten zu nennen oder dass sie einfach nur keine Lust also, haben?
Die können mir das natürlich schon sagen, was der Einsatz des SEKs, eines Polizeihubschraubers und des dieser 500-Schaften gekostet hat. Allerdings entstehen ja für den Landeshaushalt keine extra Kosten.
Klar, das wird halt von
außer Sprit und so, ja. Ja. Weil die Polizisten sind ja bezahlt. Die werden ja nicht nach Stunden bezahlt, sondern die sind ja fest eingestellt und ja. So, und das bedeutet, wenn überhaupt, wäre für diesen Einsatz der Paragraph 36 ASOG maßgeblich gewesen. Ja, also das Betreten und Durchsuchen einer Wohnung. Das darfst du aber auch nur dann machen, ohne richterlichen Beschluss, wenn irgendwie Tatsachen nahelegen, dass da irgendwie auch eine gegenwärtige Gefahr ausgeht oder so, beziehungsweise du darfst aus Emissionsschutzgründen eine Wohnung betreten. Emissionsschutz also, ist Lautstärke.
So, Lärmbelästigung, das heißt, Feuerwerkskörper.
Genau, das heißt, ja, genau. Das heißt, wenn du, weiß ich nicht, in deiner Wohnung die Musik zu laut hast,
dann, sie dir im
dann darf die Polizei die Tür eintreten, um die Anlage auszumachen. Okay. Das geht so. Die Polizei darf aber nicht einfach so in deine Wohnung rein. Dafür bräuchte sie dann halt eben einen Durchsuchungsbeschluss. Mhm. So. Das ist das eine. Also der 36, das Betreten und Durchsuchen einer Wohnung. So. Der fällt das heißt, sie hätte einen Durchsuchungsbeschluss gebraucht, hatten sie aber nicht, ja. Das Ganze hatte den Charakter einer Durchsuchung, weil sie ja eben gezielt auf der Suche nach gefährlichen Gegenständen waren. Sie haben ja nicht nur die gefährlichen Gegenstände sichergestellt, die sie schon kurz nach dem Angriff dort gesehen haben, sondern haben ja extra gefährliche Gegenstände gesucht, die sie sichergestellt haben dann.
Das war irgendwie ein paar Feuerlöscher oder sowas, ne?
Naja, auch Krähenfüße und so. Und okay. Dann haben sie noch 2 Tonnen Heizbriketts mitgehen lassen, so mitten im Winter. Haben sie jetzt auch in einer kleinen Anfrage von mir gesagt, so ja, wir haben dann festgestellt, das hätten wir auch nicht machen müssen, kann jetzt abgeholt werden, hat sich aber noch niemand gemeldet. Und es ist halt alles ein bisschen schichi.
War das eine Einschüchterungsaktion?
Ja, so sieht's zumindest aus. Also, ich will das noch mit der Rechtsgrundlage kurz abschließen, weil das ist schon sehr wichtig. Also der 36 fällt hier schon mal irgendwie weg, weil, also der 17 fällt weg, weil es war Betreten und Durchsuchen. Mhm. Der 36, der Betreten und Durchsuchen regelt, fällt aber auch weg.
Weil es keine Rechtsgrundlage für den
gab. Weil es keinen Beschluss gab, mhm, und ansonsten auch nichts vorgefallen ist. So, die Beschlagnahmung dieser Gegenstände war auch rechtswidrig, weil keine gegenwärtige Gefahr von ihnen ausging. Und gegenwärtig bedeutet dann halt echt nicht theoretisch, sondern die Gefahr muss im Grunde genommen schon, also die Gefahrensituation muss schon eingetreten sein. Ja,
theoretisch geht auch von dir und mir Gefahr aus.
Und also, genau, und zum Abwenden der andauernden Gefahr, ja, darf dann eingegriffen werden. So. Das heißt, es gab keine Rechtsgrundlage. Und dieses so Begehen, was da gesagt worden ist, das gibt es halt im ASOG nicht. Es gibt keine Begehung. Und jetzt, witzigerweise, war die Argumentation war ja am Anfang so, Henkel hat noch am 14.01. gesagt, 17.1, Gefahrenabwehr war die Rechtsgrundlage. Jetzt sagt die Polizei, sie brauchten gar keine Rechtsgrundlage, weil sie vom Vermieter des Gebäudes die Erlaubnis hatten, Flur, Keller und Dachboden zu betreten. So. Das ist aber kompletter Bullshit.
Da würde ich auch gerne mal den Vermieter zuhören.
Ja, das muss ich auch noch erfragen. Es ist halt einfach Bullshit. Der Vermieter eines Hauses kann natürlich nicht der Polizei einfach gestatten, eine Wohnung zu betreten oder Wohnraum zu betreten.
Wohnraum nicht.
Ja, nee, und man muss, ja, aber nein, du musst sehen, der Artikel 13 Grundgesetz schützt ja die Wohnung, beziehungsweise der Artikel 28 Verfassung von Berlin. Mhm. Und die Wohnung nach Artikel 13 Grundgesetz ist größer, umfasst einen größeren Bereich als das, was in deinem Mietvertrag als Wohnung drinsteht.
Okay.
Ja, also die Wohnung.
Das heißt, die Schuhe, die bei mir vor der Tür stehen, gehören da auch noch dazu, sozusagen.
Das Schutzrecht, es geht ja immer darum, was ist das Schutzgut?
Ja.
Ja. Und was ja viele Leute beim Grundgesetz nicht verstehen ist, also viele Leute, also insbesondere diese ganzen Schnuller-Nazis, die immer Meinungsfreiheit schreien, das Grundgesetz regelt halt in ganz, ganz vielen Punkten Abwehrrechte des einzelnen Bürgers gegenüber dem Staat.
Ja.
Ja. Die Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass ich alle Leute beschimpfen darf, sondern dass mich der Staat erstmal
nicht dafür verknacken kann, genau, dass du alle beschimpft hast.
Genau.
Es sei denn,
ist es justiziabel. Genau. So. Also, so. Und das ist ganz wichtig. Das verstehen aber viele Leute nicht. Die Wohnung oder das Schutzgut bei der Unverletzlichkeit der Wohnung ist, der Staat hat mich in meinem Lebensraum, dort, wo der Kernbereich meiner privaten Lebensführung ist, hat er mich in Ruhe zu lassen.
Und dieser Kern ist im Zweifelsfall auch im Treppenhaus des Hauses, in dem du wohnst.
Genau, dieser Kern ist im Zweifelsfall auch im Treppenhaus und dieser Kern ist im Zweifelsfall auch in einem Hof eines Gebäudes. Das heißt, die Polizei darf da nicht ohne weiteres einfach so rein, um da irgendwelche Maßnahmen durchzuführen. Ja. Und dieses Schutzrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung kann man in meinen Augen bei einem alternativen Wohnprojekt, wo die meisten Türen innerhalb des Hauses offen sind, so wurde es mir zumindest berichtet, kann man in meinen Augen easy peasy argumentieren, dass natürlich die Wohnung, sich dieser Schutzbereich auch auf einen Flur erstreckt.
Ja.
Insbesondere, weil natürlich dadurch, dass sich die Leute dort verbarrikadiert haben, man ja auch unmissverständlich der Polizei gegenüber klargemacht hat, wir möchten nicht, dass ihr hier seid.
Ja.
Ja, so. Also das müsste einem dann ja mal auch zu denken geben. So, und der Vermieter eines Gebäudes kann natürlich nicht die Unverletzlichkeit der Wohnung einfach so per Ordre de Mufti aufheben.
Zumal dann nicht, wenn es richtig ordentlich vermietet ist. Wenn es besetzt wäre, wäre das ja vielleicht
noch was anderes. Nein.
Auch dann nicht?
Nein, das ist der Witz. Also das Schutzrecht,
ja,
vom Staat dann in Ruhe gelassen zu werden, in den eigenen vier Wänden, hast du, du bist unabhängig von den Eigentums- und Besitzverhältnissen und den vertraglichen Verhältnissen, bist du Träger dieses Grundrechtes.
Okay.
Das heißt, auch in einem besetzten Haus, ja, also es gibt natürlich, sag ich mal, diese Berliner Linie, ne, dass wenn irgendwie ein Haus frisch besetzt wird, dann wird das innerhalb von 24 Stunden geräumt und so. Da wird natürlich, also da kannst du natürlich versuchen, vors Verfassungsgericht zu gehen und zu sagen, ich wurde hier in der Unverletzlichkeit meiner Wohnung irgendwie verletzt. Da werden die aber sagen, naja, also sie haben da jetzt, sie haben dieses Ding 6 Stunden besetzt gehabt, wie sehr haben sie sich denn in dieser Zeit dort häuslich eingerichtet, ne, so. Und, so. Also, das heißt, das Schutzrecht gilt erstmal unabhängig davon, wie da die Eigentums- und Besitzverhältnisse sind.
Ich habe gerade schon gefragt, denkst du, dass das eine Einschüchterungsmaßnahme war?
Nee,
weil ich finde, 500 Schaften auf ein Gebäude.
Ja, nee, also es war ja so, dass 300 Schaften die Umgebung abgesichert haben und nur 200 Schaften im
auch
Gebäude.
Auch 200 Schaften für ein Gebäude finde ich absurd.
Ja, es ist alles sehr absurd. Es war ein Show of Force, ne? So, wir lassen mal die Muskeln spielen. Und in meinen Augen wurde da halt einfach die Polizei politisch instrumentalisiert von Frank Henkel.
Man muss dazu,
ja, das war Wahlkampf. Also man muss dazu sagen, die Ecke ist heiß und da gibt es auch Übergriffe gegenüber die Polizei, die sind aufs Schärfste zu verurteilen. Also mit Molotow-Cocktails, die in Polizeifahrzeuge reingeschmissen werden. Mit Molotow-Cocktails, die beim Abschnitt 51 in den Eingangsbereich reingeschmissen werden. Mit Steinwürfen, mit auch wirklich üblen Attacken mit Stahlstangen und sonst irgendwas gegen Polizistinnen und Polizisten. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass es da keine Übergriffe gäbe. Das heißt, das Feindbild für die Polizei wäre klar, ist klar. Ja. Wenn ich Polizist in Berlin wäre und in Direktion 5 arbeiten würde und oder im Abschnitt 51 da Schutzpolizist wäre oder so, dann wäre mein Feindbild auch ganz klar, nämlich linksautonome Leute.
Ja.
Ja?
Ja.
Weil du fühlst dich da als Zielscheibe. Ich habe selber ja 2014 bei der Polizei hospitiert, damals in der Direktion 3. Und da habe ich schon irgendwie so gemerkt, okay, du bist so ein bisschen Zielscheibe als Polizist. Einfach auch wegen dieser Schutzbekleidung und dem ganzen Kram und so. Aber muss es schon richtig krass sein. Und dann steigern die sich halt also gegenseitig rein.
Mhm.
Ja? Das heißt, wenn es dann da auch, sag ich mal, die Rückendeckung von der Politik gibt, reitet die Polizei da bereitwillig rein.
Ja.
Also ich glaube jetzt, es gibt ja auch so Verschwörungstheorien, so von wegen, das wäre von langer Hand geplant gewesen, das glaube ich nicht. Ich glaube aber halt
so
einfach
False Flag Operation, Knöllchenschran.
Ja. Nee, so clever sind die nicht. Also,
nee, aber ich glaube halt schon, haben die das nicht nötig. Also, wenn da sowieso
die hatten da einfach Bock drauf, ja? Die haben halt einfach auf einen Anlass gewartet und er hat sich dann dort geboten. Und ihnen war irgendwie klar, Frank Henkel wird das unterstützen. Ja? Und deswegen reiten sie da halt mit aller Gewalt rein. Ne? Frank Henkel hat da ja auch noch kurz nach dieser Attacke auf den Polizisten so eine Pressemitteilung rausgegeben, dass der Rechtsstaat da in aller Härte reagieren wird und so. Was natürlich auch kompletter Quatsch ist.
Jetzt sagst du, dass es in deinen Augen rechtswidrig war.
Ja.
Zeigst du jetzt Frank Henkel an oder
das Einzige, was man machen kann, ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sich einen sehr guten Anwalt nehmen. Ich glaube, daran wird es halt schon scheitern. Und dass man dann halt den Senat bis in die Steinzeit verklagt. So, ne? Aber nochmal, ich komme da gleich drauf. Ich muss nur nochmal gerade erklären, warum das in meinen Augen halt so eine politisch motivierte Aktion dann auch von Frank Henkel war, weil er ja nichts vorzuweisen hat. So,
na doch, der hat gemacht, dass sich Verbrechen in Berlin wieder
lohnt. Ja, er ist der Dienstreisesenator.
Die polizeiliche Kriminalstatistik. Neue Kriminalstatistik ist schon wieder gestiegen.
Es ist schon wieder gestiegen, wobei man sagen muss, es ist vor allen Dingen bei den Eigentumsdelikten, also Taschendiebstahl, Fahrraddiebstahl, solche Sachen. Wo ich jetzt auch sage, das ist natürlich nicht cool,
ja, aber es
wofür gibt es Versicherungen? Ja, bei den Taschendiebstählen ist es halt tatsächlich so, Berlin ist ein Tourismusmagnet und die beklauen halt einfach gnadenlos die ganzen Touris.
Ja.
So, also ist halt so. Ja, aber es ist natürlich trotzdem krass. Ich glaube, die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstahl ist irgendwie 4% oder so. Ja? Das heißt, wenn du in Berlin ein Fahrrad klaust, dann gehst du straffrei aus. Also das ist natürlich schon bedenklich. Nein, aber Frank Henkel hat halt nichts vorzuweisen. Er kann nichts, ja, so. Er lässt seine Behörde halt einfach machen, ja. Hat jetzt auch in den letzten 4 Jahren keine besonders geilen politischen Konzepte irgendwie geliefert. Wenn irgendwas passiert, sagt er mehr Videoüberwachung, ja. Hat seine ganze Verwaltung da mit irgendwelchen Leuten aus der Jungen Union irgendwie besetzt, die mich dann an meinem Akteneinsichtsrecht gehindert haben, 2 Jahre lang. Müssen wir auch noch darüber reden, wie ich heroisch,
fürs Vaterland,
für die Königin, vor dem Berliner Verfassungsgerichtshof obsiegte gegen den Senat von Berlin.
Welche Akten waren das jetzt?
Kriminalitätsbelastung. Aber dazu später. Also das heißt, es war natürlich eine ganz klare politische Aktion, weil Frank Henkel sich da als stramm Max gerieren wollte und halt sagen wollte, er ist voll der Macker, voll der Law and Order Heini. Mhm. Und das geht natürlich voll nach hinten los, weil selbst Leute, die CDU, weißt du, ich glaube ja schon, dass es so Großstadtkonservative gibt, ja. Aber die dann halt die CDU wählen, also denken, die macht was für die Wirtschaft oder so. Und ich glaube, denen ist dann aber der Rechtsstaat auch ganz wichtig. Und dann finden die das auch nicht so geil, wenn da so komplett offensichtlich so eine Kackaktion bei rumkommt.
Ich finde ja faszinierend, dass die CDU in Berlin überhaupt ein halbwegs akzeptables Ergebnis einfährt.
Naja, West-Berlin halt, ne?
Aber ich meine, wenn ich CDU wähle, dann wähle ich CDU wegen Law and Order, weil ich will, dass mehr Ordnung reinkommt. Nicht so viel Dreck auf den Straßen, weniger Kriminalität und die Busse pünktlich fahren oder irgendwie sowas. Und ich sehe in Berlin keine CDU, die ich auch nur für ansatzweise in der Lage halten würde, sowas herzustellen.
Ja.
Da glaube ich, wären die Grünen noch besser für geeignet.
Nein, aber also ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Noch zu der Frage, was die Bewohner machen können. Die Bewohner können halt eben dagegen klagen. Da brauchst du aber gute Anwälte, die viel Geld kosten.
Und es müssen auch die Bewohner machen. Also
die sind ja Betroffener der Maßnahme. Das ist ja auch etwas, was viele Leute nicht verstehen. Wenn du vor ein Gericht gehst, dann musst du immer irgendwie betroffen sein. Ne? Also das ist ja dann das Interessante an dem Status des zum Beispiel Abgeordneten. Da bist du dann Verfassungsorgan. Da kannst du dann vor das Verfassungsgericht direkt gehen, ne? Und sagen, ja, hier, da wurde jetzt die Verfassung verletzt und bla 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 bla.
Könntest du das tun in dem Fall?
Nein. Hm. Weil ich ja nicht Betroffener bin.
Aber Abgeordneter, wenn du sagst,
es betrifft ja nicht meine Rechte nach Verfassung, es betrifft auch kein Gesetz. Also die Fraktionen können ja auch eine abstrakte Normenkontrollklage machen. Das heißt, nachdem ein Gesetz erlassen worden ist, geht man vors Gericht und sagt, unserer Meinung nach ist das verfassungswidrig. Mhm. Ja. Ich kann in dem konkreten Fall kann ich nichts machen.
Okay.
Das müssen die Bewohnerinnen und Bewohner selber machen.
Jetzt hattest du, das habe ich die ganze Zeit im Kopf, du hattest jetzt Akteneinsicht in die kriminalitätsbelasteten Orte. Du darfst nicht darüber reden.
Ich darf nicht darüber reden.
Mit niemandem oder mit niemandem außerhalb der Fraktion oder außerhalb des AGH?
Nee, also ich darf natürlich zum Beispiel mit meiner Mitarbeiterin darüber reden. Ich darf, ich müsste mal reingucken. Ich glaube, wir können im Wir können im Innenausschuss, wenn man die Öffentlichkeit ausschließt, kann man auch über dieses Thema KBO reden. Ja. Aber man kann halt nicht öffentlich drüber reden.
Was hast du dann davon, dass du diese Akteneinsicht hattest? Abgesehen davon, dass du dem Innensenator auf den Keks gegangen bist.
Naja, ich kann natürlich schon jetzt sagen, und das darf mir auch niemand verbieten, dass zum Beispiel die Aussage, dass ich persönlich der Meinung bin, dass die Polizei in Berlin Orte zu kriminalitätsbelasteten Orten erklärt hat in der Vergangenheit, die es einfach nach ihren eigenen Regeln, Vergabekriterien, sag ich mal, nicht erfüllen.
Ja? Ist das tatsächlich so oder ist
in das meinen Augen, in meinen Augen ist das so.
Oh ja.
In meinen Augen, ich kann jetzt natürlich nicht über die konkreten Orte sprechen, aber ich kann natürlich sagen, in meinen Augen könnte man halt tatsächlich einen Filzstift nehmen.
Ja.
Könnte einen Kreis über irgendeinen Teil Berlins machen.
Mhm.
Und sich dort die Kriminalität angucken,
ja,
und sagen, hier, also so und so viele KBO-relevante Delikte, so und so viel. So, und dann würdest du Bereiche finden, wo du sagst, da findet ja genauso viel Kriminalität statt wie im KBO XY.
Ja.
Und dann könnte man das jetzt zum KBO erklären.
Naja, da würde ich aber erstmal nochmal wissen, wie ist denn da die Bevölkerungsdichte, wie ist denn da?
Ja, nee, aber das ist ja genau der Witz. Also jetzt wird es natürlich schwierig, weil ich nicht richtig drüber reden kann, aber die KBOs haben natürlich eine verschieden große Ausdehnung. So.
Wo dehnen die sich, ist das eine geografische Ausdehnung oder ist das tatsächlich eine Ausdehnung aufgrund von Bevölkerungsdichte?
Geografisch. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, da gibt es dann so Karten und da sind dann so Gebiete umrandet und dann ist alles in diesem Gebiet ein kriminalitätsbelasteter Ort.
Mhm.
Und die sind verschieden groß. Mhm. So, überall in der Stadt. So, ich will nur sagen, du könntest einen Filzstift nehmen, irgendeinen Bereich in Berlin rot einkringeln und sagen, wir gucken uns jetzt mal die Kriminalität dort an.
Mhm.
Und dann würdest du wahrscheinlich viele Bereiche finden, in denen genauso viel KBO-relevante Kriminalität stattfindet, wie in den Bereichen, die im Moment zum Kriminalitätsbelasteten, also die im Moment kriminalitätsbelastete Ort sind. Und damit will ich sagen, dass diese Einteilung der KBOs in meinen Augen eher willkürlich ist. Das sind halt Kriminalitätsschwerpunkte, aber nicht Kriminalitätsschwerpunkte nach ihren eigenen KBO-Kriterien, sondern Kriminalitätsschwerpunkte, weil da an diesen Ecken halt viel los ist. Du kannst aber nicht quasi so alibimäßig ein paar Straftaten nehmen, ja, und sagen, oh, wegen dieser Straftaten richten wir jetzt einen kriminalitätsbelasteten Ort ein. Und dann hast du da 1000 andere Straftaten, für die du dann deine Befugnisse, die du nach diesem KBO hast, benutzt. Verstehst du, was ich meine? Ja, du sagst, hier findet ganz viel Mord und Totschlag statt.
Also
und
dann kontrolliere ich den ganzen Tag Taschendiebe.
Ganz genau. So. Und nach dem, was ich jetzt so gesehen habe, habe ich persönlich den Eindruck, dass es an einigen Stellen in Berlin tatsächlich so ist, dass diese KBOs auf extrem wackeligen Füßen stehen. Aber da muss ich auch an der Stelle tatsächlich die Polizei loben, weil 2014, als sie dann irgendwie festgestellt haben, oh, zum ersten Mal seit 1000 Jahren interessiert sich ein Abgeordneter für diese KBO-Akten, ja, haben die halt angefangen, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die dann mal ausgearbeitet hat, wie man das alles ein bisschen mehr strukturiert mit diesen kriminalitätsbelasteten Orten. Wo ich dann, also ich schieb das jetzt natürlich einfach mal ganz brutal auf meine parlamentarische Arbeit, weil ich sag mal, das wäre schon jetzt ein sehr zeitlicher Zufall, ne?
Ja.
Dass in dem Moment, in dem ich anfange, mich dafür zu interessieren und auch Anträge mache und so und Anfragen, man dann eine Arbeitsgruppe einrichtet, die dann das alles so ein bisschen überarbeiten soll. Ja?
Mhm.
So, und da muss ich sagen, ist das Verfahren schon deutlich sinnvoller, weil früher hat es, wie gesagt, die einzelne Direktion gemacht, jetzt macht es dann der Polizeipräsident und dann wird es nochmal vom Stab des Polizeipräsidenten geprüft, vom Justiziariat Polizeipräsidenten geprüft und dann trifft der Polizeipräsident von Berlin die Entscheidung, ob das jetzt ein KBO wird oder nicht.
Was fängst du jetzt mit deinem Wissen um die KBO politisch an?
Ja, also das ich natürlich nochmal sagen, also sagen wir mal so, ich werde mir mal anschauen, wie diese Prüfung, weil die haben ja jetzt für Januar mussten quasi alle KBOs, die es in Berlin gibt, neu beantragt werden.
Ja.
Weil es jetzt dieses neue Verfahren gibt.
Und wie lange sind denn die gültig, wenn die einmal beschlossen wurden?
Das wird dann halbjährlich evaluiert.
Okay.
Und ich werde mir nach Abschluss dieser Prüfung genau ansehen, welche dieser beantragten KBOs dann tatsächlich auch KBOs geworden sind. Und welche nicht KBOs geworden sind. Und je nachdem, wie dieses Prüfungsergebnis ist, werde ich mir nochmal überlegen, ob man da irgendwie aktiv werden muss.
Wie würde man aktiv werden? Im Innenausschuss?
Naja, also das müsste ich mir nochmal genauer überlegen, aber im Zweifelsfall müsste man tatsächlich dann nochmal beantragen, diese Norm zu streichen, weil die in meinen Augen halt einfach ein viel zu großes Missbrauchspotenzial bietet. Also da haben sich irgendwie alle meine Befürchtungen so bestätigt. Ich glaube auch nicht, dass die Polizei das jetzt aktiv missbraucht, so im Sinne von, wir sind so die super evil, sondern die sind halt zugeschissen mit Arbeit. Die sehen so, oh, Kacke in der einen Ecke, da ist aber richtig viel los.
17 Rauber, komm, mach mal Stempel drauf.
Genau, mach mal KBO. Ja. So. Und ich glaube, das ist eher mit Arbeitspensum und Belastung begründet, dass man dann zu diesem Mittel greift. Weil durch ein KBO kann man sich die Arbeit natürlich echt total vereinfachen. Weil du kannst als Polizist in Berlin kannst du nicht einfach so Leute durchsuchen. Das ist ja, wir haben ein sehr noch liberales Polizeirecht. In Bayern darf ja jeder Polizist einfach so jeden kontrollieren.
Und machen die auch.
In Deutschland geht das zum Glück nicht. Und in Berlin ist es halt so, dass es immer einen Anlass braucht.
Ja.
Und wenn du in einem KBO bist, fällt der Anlass weg. Dann ist KBO der Anlass. Das heißt, wenn du so einen Dealer hast und halt der Meinung bist, der dealt da so rum, dann bräuchtest du normalerweise, also müsstest du das schon sehr begründen und auch ganz viel Papierkram. Und wenn du aber ein KBO hast, kannst du einfach zu dem Dealer hingehen und sagen, Hefte raus, Klassenarbeit. Und der Witz ist aber, dass für diese Dealer das nicht gemacht ist. Also es sei denn, sie können wirklich so bandenmäßigen Verkauf nachweisen.
Ja. So. Das heißt, letztendlich ist das Schleppnetzfischerei. Also die.
Ja, so ein bisschen sieht's aus.
Ja.
Ja. Und witzigerweise, da muss ich jetzt auch wieder abstrakt sprechen.
Natürlich.
In diesen Anträgen haben dann die einzelnen Direktionen auch dargestellt, ob die Kriminalität runter oder raufgegangen ist. Und so wie sich das mir darstellt, ist die Kriminalität in allen Bereichen eher so gleich geblieben. Ja, es gab sogar einen Fall, da ist die Kriminalität gestiegen, da hat die Direktion aber trotzdem gesagt, wir wollen den kriminalitätsbelasteten Ort abbestellen. Ja, wir brauchen das nicht mehr. Und das finde ich dann halt auch ganz interessant, weil es müsste ja irgendwie ersichtlich sein, jetzt ist da so ein KBO, jetzt geht die Kriminalität runter.
Ja, das würde ich zumindest erwarten.
Ja, passiert aber leider nicht. So, und das ist dann in meinen Augen auch ein Gegenargument, dass man dann halt so sagt, so ja gut, aber wenn die Kriminalität dort nicht runtergeht.
Es ist die Frage, in welchem Bereich sie runtergeht. Wenn sie dann natürlich bei den Kleinkriminellen
es war sowohl die KBO-relevante als auch die KBO-nicht-relevante Kriminalität aufgelistet und die Kriminalität geht einfach nicht runter, sie bleibt gleich. Oder
unsinniges Werkzeug.
Vielleicht, ja. Das ist ja generell ein Problem in der Innen- und Sicherheitspolitik, dass sie halt nicht evidenzbasiert stattfindet, sondern eher so homöopathisch.
Gefühlsbasiert.
Mhm.
Und den Einblick in diese Akten musstest du dir vom Verfassungsgericht erklagen?
Nein, den Einblick in diese Akten musste ich mir nicht vom Verfassungsgericht erklagen. Aber was ich mir erklagen musste, ist, dass ich meine Mitarbeiterin mitnehmen darf. Von der Fraktion.
Ja.
Ja.
Weil
die Innenverwaltung scheiße ist. Ja, das ist ganz einfach. Also, es begab sich zu der Zeit im Jahre 2014, dass ich gesagt habe, ich würde gerne sämtliche Akten zu diesen kriminalitätsbelasteten Orten einsehen.
Ja.
Sind witzigerweise, das darf ich glaube ich auch sagen, für ganz Berlin zwei Aktenordner. Ja. Also das ist jetzt nicht besonders umfangreich. Und dann wollte ich das halt einsehen. Und dann hat das ewig lange gedauert, bis ich irgendwann eine Nachricht bekam, ja, ich darf das jetzt einsehen.
Was heißt ewig lange?
So 3 Monate.
Das ist lange in Parlaments- und Verwaltungsdimensionen.
Also. Okay. Also, lieber Holm, es gibt den Artikel 45 Absatz 2 von Berlin, da steht drin, jeder Abgeordnete hat das Recht, Einsicht in Akten und Unterlagen der Verwaltung zu nehmen.
Ja.
Ja. Da steht nichts von Zeit. Und ich bin halt ein selbstbewusster Abgeordneter und sage, wenn man das jetzt ganz brutal wortwörtlich auslegt,
ja, dann heißt es jetzt.
Dann heißt es jetzt. Dann könnte ich, ja. Dann könnte ich in jede Verwaltung einfach so reingehen und sagen, gib mir diese Akten.
Ja.
So.
Das würde ich an meinem letzten Tag
das
noch
ist,
machen.
Das ist, ja, das mache ich ja im, das mache ich ja im Moment. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Das mache ich ja im Moment so. Dann hat das also 3 Monate gedauert, was ja auch schon viel zu lang ist.
Ja.
Dann habe ich gesagt, super, dann machen wir jetzt einen Termin. Dann habe ich gesagt, ich komme mit meiner Mitarbeiterin. Und dann haben die gesagt, nein, Herr Lauer, nur Sie dürfen das einsehen.
Wie haben die das begründet? Oder vorher, wie begründest du, dass du deine Mitarbeiterin mitnimmst?
Das begründe ich damit, dass es Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht und anderen Landesverfassungsgerichtshöfen gibt, die immer wieder klargestellt haben in der langjährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass Abgeordnete, insbesondere der Opposition, ihre Arbeit möglichst effektiv wahrnehmen sollen. Ja? Und zu einer Effektivierung der eigenen Arbeit gehört es natürlich, wenn ich mich bei meiner Arbeit durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen lasse.
Ja.
Die Wichtigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat auch der Gesetzgeber in Berlin erkannt. Erst jetzt mit der Parlamentsreform, die wir im Jahr 2014 hatten, wurden ja die Mittel für Mitarbeiter nochmal deutlich aufgestockt. Wir hatten ja vorher nur 500 Euro im Monat für Mitarbeiter. Jetzt habe ich 3.000 Euro im Monat für Mitarbeiter. So, also das ist auch unbestritten. Im Deutschen Bundestag ist das übrigens so, dass im Grundgesetz gar nichts zum Akteneinsichtsrecht geregelt ist und die Akteneinsicht ganz selbstverständlich auch von Mitarbeitern durchgeführt wird. Im Bundestag sogar so ist, dass die Akteneinsichten dann teilweise ohne die Abgeordneten stattfinden, sondern da einfach nur die Mitarbeiter hingehen und dann da eine Akteneinsicht wahrnehmen.
Ja, warum auch nicht?
Ja.
Die Mitarbeiter, die werden ja auch verschwiegen, als Erklärung unterschreiben.
Genau. Und der Punkt ist halt, die Realität sähe dann ja so aus, ich schaue mir solche Akten an und rede dann mit meinem Mitarbeiter irgendwie drüber, wie weltfremd ist das? Ja, so. Also das ist halt total schnulli. Deswegen habe ich halt, wie selbstverständlich gesagt, ich nehme halt meine Mitarbeiterin mit. Meine Mitarbeiterin war auch mal bei einer anderen Akteneinsicht, als wir die Vertragsunterlagen für den Staatstrojaner uns angeguckt haben, war die auch dabei. So, das heißt, ich bin davon ausgegangen, das ist jetzt alles gar kein Problem. So war es aber. So, dann habe ich also gesagt, so ja gut, also dann überdenkt das doch nochmal. Ja, das war ein Fehler, das gemacht zu haben, aber weil das halt einfach Zeit gekostet hat und der Senat sich dann wieder monatelang Zeit gelassen hat, da zu irgendeiner Entscheidung zu kommen. Ich habe auch da mit Leuten aus der Innenverwaltung irgendwie telefoniert und habe denen gesagt, Kinder, guck doch mal, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, ja. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst mich und meine Mitarbeiterin das jetzt angucken.
Mhm.
Oder ich verklage euch.
Ja.
Wenn ich euch vom Verfassungsgericht verklage, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gewinne, dann darf ich meine Mitarbeiterin mitnehmen, dann darf nicht nur ich meine Mitarbeiterin mitnehmen, sondern dann dürfen alle 149 Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses zukünftig ihre Mitarbeiter mitnehmen.
Ja.
Ja? Oder ihr lasst mich jetzt und dann könnt ihr in Zukunft selber das noch so ein bisschen entscheiden.
Ja.
War denen egal. Habe ich sie halt verklagt.
Warum?
Weil die scheiße sind. Du hast dir kein, du hast
ja,
keine,
ja
nein, du hast keine, nein, 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 nein. Du hast keine Vorstellung, wie schlecht genau die Truppe da vom Henkel ist. Du hast dir,
Du hast keine Vorstellung.
Auf welcher Ebene, also auf welcher Ebene in der Hierarchie dieser Innenverwaltung
reden wir? Ja, das ist die politische Führung, der Senator, sein Staatssekretär, ja. Da sein Büroleiter und dann noch irgendwelche Grundsatzreferenten. Das sind ja alles irgendwelche Jungs von der Jungen Union.
Das heißt, die Beamten darunter, denen ist das egal. Die machen nur.
Ja, die sind die. Man muss dazu sagen, dass die Innenverwaltung schon auch eher so eine vorsichtige Verwaltung ist.
Ja.
Das heißt, es sind schon eher so Leute, die sich eher immer so ein bisschen in die Hose machen. Und die defensiv sind immer. Aber dass die natürlich auch das machen, was da politisch gewünscht ist.
Ja.
Das sind ja auch Befehlsempfänger.
Ja.
Und wenn du denen sagst, ja, hier komm, genehmigt dem Lauer das, schick dem sofort eine Dings, dann machen die das auch.
Jetzt sagst du, da sitzen halt alles Leute von der Jungen Union. Das reicht mir als Begründung nicht dafür, dass die so verzögern. Also was,
ja,
was
ist die, da? Die sind scheiße im Kopf.
Die haben einfach nur keinen Bock auf Opposition.
Die haben keinen Bock auf Opposition. Die haben keinen Bock darauf, dass ich mir die Akten angucke, dann feststelle, oh, ist ja gar nicht so toll mit den KWOs.
Ja.
Und dann noch einen Antrag stelle, wo ich sage, ich habe mir das jetzt übrigens angeguckt, was da mit den KWOs passiert, ist so Riesensauerei.
So. Das heißt, die wünschen sich Untertanen auch im Abgeordnetenhaus.
Ja. Und sind ja auch nichts anderes gewohnt.
Ja.
Also ich meine, das ist ja auch der Witz. Also was ich dann so festgestellt habe, ist, dass sich auch andere Fraktionen, andere Abgeordnete immer wieder die Frage gestellt haben, sollen wir mal vielleicht wegen sowas irgendwie klagen? Aber keiner hat sich halt getraut, weil sie Angst hatten zu verlieren.
Ja. Ja?
Und dann so, also weißt du, das ärgert mich halt selber. Also ich bin halt so jemand, ich denke mir halt so, ey, nichts zu verlieren. Ne? So, ich mach das jetzt hier und da muss es halt auch klatschen. Und wenn du aber nur so Leute im Parlament sitzen hast, die dann vielleicht manchmal selber gar nicht wissen, warum sie da überhaupt drin sitzen, dann ist das halt so ein bisschen doof, ne?
Mhm.
Und das sind die halt auch nicht gewohnt, selbstbewusste Abgeordnete. Und ich mach das aber, mir macht das Spaß. Und wir haben dann ja auch vom Verfassungsgericht Recht bekommen. Ja, es war eine sehr lustige mündliche Verhandlung. Ich habe nochmal ein Eingangsstatement abgegeben, in dem ich erklärt habe, warum das für mich so wichtig ist, dass ich bei meiner Arbeit eine juristisch ausgebildete Mitarbeiterin mitnehme. Dann hat die Gegenseite, der Anwalt, der war nicht so gut. Das war der Herr Finkelnburg, der war selber Mitglied des Abgeordnetenhauses, auch Richter am Verfassungsgerichtshof, ist aber halt schon 80. Und vielleicht nicht mehr so ganz der Fitteste.
Mhm.
Und sagte dann so vor Gericht auch so, ja, wenn der Herr Lauer die Akten nicht versteht, dann hat er halt Pech, dann soll er sich irgendein anderes Gebiet suchen. Das kam, glaube ich, beim Gericht nicht so gut an. Ja, das kam nicht so gut rüber.
Wie hat dann die Innenverwaltung darauf reagiert? Haben die überhaupt reagiert? Also,
worauf?
Als nächstes, also ich würde erwarten, dass die dann, wenn das Verfassungsgericht sagt, so der Lauer darf das,
ja,
dass sie dir dann andere Knüppel in die, zwischen die Beine
werfen. Ja, machen sie auch. Ich habe ja Henkel im Plenum gefragt, was er jetzt so gedenkt, als Wiedergutmachung zu tun. Da hat er halt einfach irgendwie gelogen und das so dargestellt, so nach dem Motto, ich wäre halt irgendwie zu doof, eine Akteneinsicht zu beantragen und so, ja. Und jetzt ist es halt so, durch den Sieg vor Gericht bin ich halt auch einfach ein bisschen forscher geworden und beantrage halt Akteneinsicht nicht, sondern mache die halt einfach geltend. Weil das ist halt
ein Recht. Ja, das war die Nummer, wo sie dich neulich rausgeschmissen
hat. Das ist halt ein Recht, ne? Das ist ein Recht.
Ja.
Die Verwaltung darf natürlich, das steht auch in der Verfassung so drin, die Akteneinsicht verwehren. Aber ich beantrage ja nichts. Ich mache Akteneinsicht geltend. Und dann können die prüfen, ob ich die Akten einsehen darf oder nicht.
Ja.
Das ist aber was anderes als ein Bittsteller, der irgendwas beantragt.
Ja. Ja,
sondern ich gehe da rein und sage, ich bin hier, ich will das jetzt sehen. So. Und dann sollt ihr mir die Gründe nennen, warum ich es nicht sehen darf.
Ja.
Und der Witz ist halt, am Ende des Tages gibt es halt, glaube ich, nichts, was ich nicht einsehen dürfte, außer so Akten, das steht aber auch in der Verfassung drin, wo es so um exekutives Eigenverantwortung geht, also wenn der Senat innerhalb seiner Beratung zu irgendeinem Gegenstand noch keinen einheitlichen Beschluss gefasst hat oder so, dann darf ich nicht in die Meinungs- und Willensbildung irgendwie eingreifen. So, und dann ist das halt so, dass ich jetzt die Akteneinsichten immer geltend mache. Ne, schicke ich denen so eine Mail, hiermit mache ich Akteneinsicht nach 45 Absatz 2 Verfassung von Berlin geltend. Bezüglich, dann nenne ich die Sachen, die ich sehen will, und dann nenne ich denen halt eine Frist. Sage ich halt, ich komme dann und dann vorbei und erwarte, dass ich dann die Akten einsehen kann.
Und das ist dann der Moment, wo beim Pförtner ein Zettel klebt, auf dem steht, Lauer rausschmeißen.
Genau, ja. Genau. So war das. So
dürfen
war
das. Die das?
Nein, nein, natürlich nicht. Das wird auch noch ein politisches Nachspiel haben. Ich werde da eine sehr lustige kleine Anfrage schreiben. Also erstens ist es so, sie gehen jetzt dazu über oder sind dazu übergegangen, mir jedes Mal, wenn ich so eine Akteneinsicht geltend zu machen, einen Brief zu schicken,
ja,
wo drauf steht, ja, Herr Lauer, wir machen das jetzt, wir bearbeiten das jetzt. Die Bearbeitung wird aber voraussichtlich mindestens 2 Wochen dauern.
Mhm.
Das akzeptiere ich nicht. Wenn Sie mir nicht das Verfahren nennen, ja, und mir aus dem Verfahren heraus begründen können, warum es 2 Wochen dauert. Einen Ordner aus dem Schrank zu ziehen und zu sagen, darf der Herr Lauer das jetzt sehen oder nicht? So, ja. Also, verarschen kann ich mich halt selber, ne? Die Innenverwaltung hat irgendwie 1000 von Mitarbeitern. Ja, dann muss das da halt irgendwie mal zacki gehen, ja? Also, das kann ja nicht sein.
Hast du dann Mitstreiter aus den anderen Fraktionen?
Erstmal so jetzt im Moment nicht.
Schade eigentlich, weil es wäre ja vielleicht mal ganz schön zu sehen, ob das ein Problem ist, dass der Abgeordnete Lauer hat, oder ob das ein Problem ist, dass alle Abgeordneten.
Nein, das haben alle. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar, weil die halt für alle Akten das dann immer wieder einzeln irgendwie prüfen und so. Das lasse ich mir halt nicht gefallen. Und so kam das dann zuletzt am Freitag, weil die haben mir dann auch so, ich wollte halt diese Videos, die ich heute gesehen habe, wollte ich halt letzte Woche Freitag schon sehen.
Mhm.
Da habe ich denen dann einfach geschrieben, ja, das ist ja schön, dass ihr irgendwie der Meinung seid, das dauert mindestens 2 Wochen. Aber ihr habt ja geschrieben, voraussichtlich. Und wenn ich jetzt von euch nichts mehr höre, gehe ich einfach davon aus, dass der Termin am 19., der 19.? Nee, das war der 22. Dass der Termin, nee, wann war das denn? Wenn das vor einer Woche war, dann war das doch der 19.
War das dann Ablauf der 2 Wochen oder der Termin, den du haben wolltest?
Das war der Termin, den ich haben wollte. Aber das war schon, ich habe am 11. beantragt, deswegen war der 19., das waren 8 Tage.
Ja.
Das waren 7 Arbeitstage oder 6, ja. Da kannst du sowas prüfen. Also ich bitte dich.
Ja. So. Es sei denn, du bist der total chaotische Laden, in dem nichts funktioniert, noch nicht mal die Ablage.
Ja.
Wie beim Lageso.
Ja, genau. Nee. Aber so, und dann habe ich denen einfach gesagt: So, hier, Kinder, ich will das jetzt sehen. Und wenn ich von euch nichts anderes höre, dann komme ich da halt. Und dann war ich halt auch wie angekündigt da und habe dann beobachten können, dass es da in der Pforte so ein Zettel hing, wo drauf steht, es waren sogar 2 Zettel, wo halt drauf steht, so ja, Herr Lauer wird hier in den nächsten Tagen ein paar Mal vorbeikommen und irgendwie sagen, dass er einen Termin hat. Er hat keinen Termin, Herr Lauer ist abzuweisen. Herr Lauer ist unter keinen Umständen Zutritt zum Dienstgebäude zu gewähren. Ja. Das war ganz geil. Und dann habe ich halt der Frau irgendwie gesagt, so der Pförtnerin, so ja, ich würde diesen Zettel mal gerne fotografieren.
Ja.
Die hat mich davor schon so angemacht und ich wusste gar nicht, was ist denn jetzt hier los? Und das wirkte auch so einstudiert. Und dann habe ich mir so gedacht, was ist denn los? Und dann habe ich diesen Zettel gesehen und dann war mir irgendwie klar, okay, gut, die hat Ordre de Mufti gekriegt. Und also das ist ja bei so Pförtnern, das sind ja auch so ganz arme Menschen. Aber da merkst du halt immer, die sind dann immer nur dann gemein zu Menschen, wenn sie sich in einer vermeintlichen Machtposition wähnen. Ja. Das heißt, irgendjemand hat denen gesagt, das ist jetzt erlaubt. So. Und dann habe ich gesagt, super, diesen Zettel hätte ich mal gerne, beziehungsweise den soll sie mal mir geben, damit ich ihn fotografieren kann und so. Und dann so, nein. Und dann hat die den wirklich so abgehangen, wie so ein kleines Kind, das man so beim Schummeln erwischt hat oder so. Welcher Zettel? So. Und ich so, ja, geben Sie mir jetzt den Zettel, ich will ihn fotografieren. So, nein, ich gebe den nicht raus, nein. Ich muss hier gar nichts. Und das war alles sehr bizarr. Und dann meinte ich so zu ihr, ja super, wenn es keinen Zettel gibt, habe ich ja auch wohl einen Termin, ne? Weil so.
Ja.
Dann, wer ist denn Ihr Sachbearbeiter? So, und dann Das war dann wirklich eine sehr, 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 sehr linke Nummer. Die hat dann so getan, als würde sie die entsprechende Sachbearbeiterin da in der Verwaltung anrufen. Ich habe dann da so 10 Minuten rumgestanden.
Ja.
Und irgendwann standen halt 2 Typen vom polizeilichen Wachschutz vor mir und haben gesagt, was denn jetzt hier so los ist. Ne? Und das bedeutet, entweder hat diese Pförtnerin direkt die Polizei gerufen oder
die Sachbearbeiterin
hat direkt die Polizei gerufen. Ja, das werde ich noch im Rahmen einer kleinen Anfrage klären. Das wird für die Verwaltung extrem peinlich werden. So, weil dann ist natürlich auch die Frage, ich habe da ja nichts gemacht. Ich stand da rum.
Du bist ja vor allen Dingen, du bist Abgeordneter.
Ich bin auch Abgeordneter.
Darf die Polizei dich einfach so angehen, als würde jetzt ich da rumstehen und trollen?
Jein. Also, sagen wir mal so. Ich habe da ja nichts gemacht. Ich stand da rum.
Ja.
Rumstehen ist halt nicht illegal.
Ja. Ja?
Also ich habe halt weder, ich war weder laut noch irgendwas anderes. Ich dusche mich regelmäßig. Ich sehe gut aus. Ja. Also ich stand da einfach in einer Ecke rum.
Ja.
Und habe auf die Sachbearbeiterin gewartet. Wenn du dann der Meinung bist, ich soll das Gebäude verlassen, dann braucht es dafür eine Rechtsgrundlage. Dann braucht es dafür irgendeinen Grund. Den werde ich auch abfragen. Dann wird man mir keinen nennen können. So, und was dann halt passiert ist, dann haben diese beiden Polizisten da mit mir so diskutiert. Die waren sichtlich peinlich berührt, haben auch klargestellt, dass sie hier nur ihren Job machen. Und der polizeiliche Wachschutz, das sind auch keine richtigen Polizisten, das sind halt Wachschützer. Ja. Mhm. Und das sind jetzt, die sind jetzt nicht gerade, die kommen nicht vom MIT.
Ja.
Ja, das sind Wachschützer.
Ja.
So, und die meinten dann auch so zu mir, nee, also Herr Lauer, also wegen Verfassung und so, da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus, aber wir können jetzt gerne noch die Schutzpolizei rufen. Da meinte ich so, ja, wenn Sie der Meinung sind, dass das notwendig ist, weil ich meine dann so zu ihm, also wenn Sie mich jetzt hier rausschmeißen, dann hätte ich dazu gerne irgendwas schriftlich, ja, weil ja. Das kann nicht gerade hier passieren, ja. So, und bevor das passiert ist, meine ich so, ja gut, aber bevor ich jetzt dieses Gebäude verlasse, hätte ich gerne, dass dann auch mal irgendjemand mich auffordert, das Gebäude zu verlassen, ja. Weil hier hat niemand gesagt, dass ich das Gebäude verlassen soll. Ich habe gedacht, hier kommt jetzt eine Sachbearbeiterin und stattdessen kamen sie. Dann kam dann so eine aufgeregte Pförtnerin nochmal raus und sagte, verlassen Sie jetzt das Gebäude. Ja.
Und darf dann, die das zu dir sagen?
Ja, wie gesagt, die darf das sagen, die darf mich auch des Gebäudes verweisen, aber in meinen Augen entbehrte das jeglicher Grundlage,
ja.
Weil das war halt der Eingangsbereich der Klosterstraße. Ja, da darf man halt rumstehen. Rumstehen ist jetzt auch nicht verboten, insbesondere wenn die Person, also wenn da jetzt irgendwie ein stinkender Mann, der einen ausgebeulten Mantel hat, der tickt, ja, da könnte ich mir dann schon vorstellen, okay, vielleicht will man sich den mal genauer anschauen oder so, ja. Aber bei einem Mitglied des Abgeordnetenhauses, das stadtbekannt ist, ja, das dann aufzufordern, weil es da rumsteht, das Gebäude zu verlassen, das ist halt geil.
Ja, aber was vor allen Dingen, was für eine Botschaft sendet das denn eigentlich an alle Mitglieder des Abgeordnetenhauses? Ja,
das war ein Einschüchterungsversuch,
das heißt, dass die Innenverwaltung es eigentlich gewohnt ist, dass Abgeordnete von ihr hinreichend eingeschüchtert sind, um es gar nicht mit ihr aufnehmen zu wollen.
Ja, ja.
So hört sich das für mich an.
Beziehungsweise eingeschüchtert oder halt total entnervt aufgeben. Und ich bin halt so, ich habe da mittlerweile, was meine politische Arbeit angeht, irgendwie so ein Modus erreicht, wo mir das alles so unfassbar am Arsch vorbeigeht und ich sogar eine gewisse Kraft daraus ziehe, diese Leute immer wieder zu nerven und zu nerven halt.
Letztendlich erwarten die dann wiederum von den Leuten, mit denen sie interagieren, nämlich mit den Bürgern, dass die sich an Gesetze halten und Verordnungen.
Machen es selber nicht, ja. Henkel ist halt voll der Hoshi, der ist kein gutes Vorbild. Auf jeden Fall hat mich halt die Polizei nach draußen begleitet, beziehungsweise ich stand dann noch ein bisschen im Eingangsbereich rum, weil sollte ja dann auch noch die Schutzpolizei kommen. Irgendwann kam dann ein Auto der 12. Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei. Ich glaube, es war die 12. 12. oder 22., ich weiß nicht. Und dann habe ich mich dann mit einem netten Polizeioberkommissar noch ein bisschen unterhalten. der auch sichtlich peinlich berührt war von dieser ganzen Situation, weil ich glaube, niemand geht zur Polizei, um Abgeordnete aus der Innenverwaltung rauszutragen, so. Und dann meinte er so zu mir, ja, Laura, sie wollen jetzt irgendwas schriftlich, aber das Problem ist, sie haben ja alles gemacht, was man von ihnen wollte. Deswegen haben sie auch keine Straftat begangen, ja. Und deswegen
sind jetzt weg.
Deswegen können wir da auch nichts machen. Da habe ich noch ein bisschen mit ihm hin und her diskutiert. Und ihm war natürlich auch klar, dass das potenziell eine Sache ist, die möglicherweise noch ein Nachspiel hat.
Ja, wo vor allen Dingen auch er als Polizist von der Innenverwaltung instrumentalisiert worden ist. Das ist ja,
finde ich
den eigentlichen Skandal,
ja.
Dass die Innenverwaltung wirklich im Grunde einen Machtmissbrauch und einen Missbrauch, die Polizei missbraucht, um irgendwas zu demonstrieren.
Ja, das ist ultra peinlich, auf jeden Fall. So, und
das Problem ist halt nur, dass es in Berlin keine alte Sau interessiert.
Ja, das ist ja der Klassiker, dass das halt niemanden interessiert. Was soll man denn jetzt sagen? Ich meine, die Leute, die haben das so gewollt, das wird dann so bestellt, das ist dann halt so.
Ja.
Ja, der hat sich dann freundlicherweise nochmal dazu bereit erklärt zu sagen, ja gut, dann schreibe ich irgendwie einen Einsatzbericht oder so, den muss ich dann auch mal jetzt demnächst irgendwann abfragen. Und dann gibt's halt zu eine Vorgangsnummer und alles tippitoppi. Und ich werde jetzt noch eine lustige kleine Anfrage dazu schreiben. Insbesondere, weil mich auch Staatssekretär Krömer dann in der Berichterstattung einen Politclown nannte.
Mhm.
Was er halt nicht darf.
Nein.
Nö, er ist halt Mitglied, er ist Staatssekretär, ist halt Mitglied der Verwaltung.
Ja.
Ja. Und als solcher hat er sich jeglichen Kommentars dieser Art
zu enthalten. Fühlt sich halt besonders sicher, weil Henkel.
Ja, er war halt früher auch Generalsekretär der CDU.
Ah ja.
Ja. In Berlin. Er ist halt auch ein totaler. Ja, er ist nicht besonders gut, selbst, also auch die CDU kotzt im Strahl ab über den, ja.
Aber er ist besonders loyal, vermute ich dann mal, ne?
Ja, weiß ich nicht, aber er ist halt jetzt Staatssekretär für Inneres und der nannte mich Politclown. Der Sprecher der Berliner Innenverwaltung sagte, das Hausrecht in der Innenverwaltung hätte die BIM, die Berliner Immobilienmanagement GmbH, was natürlich totaler Quatsch ist. Das wird aber alles richtig lustig, weil all diese Sachen werde ich noch in einer Anfrage abfragen.
Und dann werden wir es einen Tag drauf im Tagesspiegel lesen und danach wählen wir dann doch wieder alle CDU.
Ja, genau. Das ist schon so der Ablauf.
Ja.
So muss das sein, ja. Aber so ist es halt. Wenn die Leute das so wollen, dann kriegen sie das, was sie bestellen.
Dieses Jahr wird neu bestellt. Ist Henkel danach wieder Innensenator?
Nein? Doch, also jein. Also ich glaube, in Berlin reicht es im Moment für Rot-Rot-Grün.
Ja, aber wird die SPD das machen?
Ja, das Problem sind die Grünen. Also mit der PDS, mit den Linken kannst du sofort eigentlich regieren.
Die haben auch noch Erfahrung damit, mittlerweile.
Genau, die haben auch 10 Jahre Erfahrung. Die sind auch, sag ich mal, die Linke in Berlin, die sind halt schon auch sehr kadermäßig so drauf. Ja.
Aber sind es eher pragmatisch. Also ich habe die pragmatisch.
Die sind auch sehr pragmatisch. So, das Problem ist halt, dass die Grünen dadurch, dass sie halt 30 Jahre in der Opposition waren.
Das stimmt nicht ganz.
Die werden weit gern, waren die insgesamt.
Mainzer Straße, sag ich mal.
Ja, dann waren die 2,5 Jahre mal in der Regierung. Ja, wegen denen haben wir nicht die U5 bis nach Tegel.
Und wir haben wegen denen nicht das zweite Terminal in Tegel.
Ja.
Allerdings waren das die Grünen der 80er, wobei die sich wahrscheinlich auch kaum unterscheiden.
Ja, das sind halt auch einfach alles Vollidioten. So, und Und die Grünen sind aber, glaube ich, insgesamt so von ihrer Verfasstheit nicht besonders regierungsfähig. Das ist ja auch der Grund, warum Wobereit dann die Verhandlungen relativ schnell abgebrochen hat. Ja, das wird spannend.
Wobei, wie sollen sie es lernen, wenn sie nicht mal rankommen? Ne?
Ja, gut, so aber sagen wir mal so, das könnte natürlich schon sein, dass die das mit Rot-Rot-Grün hier versuchen, nachdem das in Thüringen ja auch funktioniert. Und ist Frank Henkel wieder in der Opposition und kann wieder rumkrakehlen.
Wer wird nach der Abgeordnetenauswahl im Herbst dieses Jahres wer wird den Job machen, den ihr oder ein Teil deiner Fraktion?
Mein Job wird niemand machen.
Nämlich diese zu versuchen, da wirklich Transparenz reinzubringen in diesen ganzen Wahnsinn.
Ja, niemand.
Das wird aufhören. Also das war ein kurzes Aufflackern.
Ja.
Das jetzt, wo die, wie nennt man das, wo die Flamme jetzt langsam erlischt, sozusagen.
Ja, weiß ich nicht. Aber meine Arbeit wird natürlich niemand anders machen.
Warum nicht?
Ja, weil man schon auch ein bisschen wahnsinnig sein muss.
Und weil die anderen alle noch was zu glauben, was zu verlieren zu haben, kann das sein?
Ja, aber das meine ich.
Weil du machst dich ja gerade unbeliebt.
Ja. Ne? Ja, aber was heißt unbeliebt? Ich habe ja trotzdem irgendwie recht, und was mich ja schützt, ist die Öffentlichkeit, die ich habe. Das heißt, also ich muss mir jetzt irgendwie in Zukunft jetzt keine Gedanken irgendwie zu Polizeiwillkür machen oder so, weil ich ja trotzdem noch eine Öffentlichkeit habe, die ich auch nach dem Berliner Abgeordnetenhaus erreichen werde und so. Mit wahnsinnig meine ich halt einfach, dass ich halt schon, was da in der Verfassung steht, und die Unabhängigkeit des Abgeordneten und so, die nehme ich halt schon auch sehr ernst so. Und ich bin halt auch der Meinung, dass halt eine Demokratie eben nur dann funktioniert, wenn dieses ganze System, so wie man es sich mal ausgedacht hat, mit seinen Checks and Balances, wenn das auch wirklich gelebt wird. Und es gehört halt zu meiner Jobbeschreibung als Oppositionsabgeordneter dazu, unbequem zu sein. Und die Verwaltung halt zu nerven, und weil ich halt Innenpolitiker bin, muss ich halt die Innenverwaltung nerven. So, und das mache ich halt auch. So, und man muss auch ganz ehrlich sagen, sie macht mir den Job auch extrem einfach. Ja, wenn man mir diese ganzen
Akteneinsichten
und den ganzen Kram einfach gebären würde, ja, wenn dieser Krömer ja einfach eine Mail geschrieben hätte, nein, Herr Lauer, kommen Sie am 19.02. nicht vorbei, ja. Ich meine, das war in Berlin in allen Zeitungen, die haben in der Abendschau haben die meine Tweets vorgelesen, ja. Ich meine, Henkel hat sich so zum Obst gemacht, der wird ja nur noch aufs Brot geschmiert bekommen, ja, und wenn es ihm nicht gefällt, rufen sie die Polizei oder was, ja. Ich meine, der ist ja eh schon eine Lachnummer gewesen.
Das wäre jetzt meine Frage, nimmt den überhaupt noch irgendjemand ernst? Also der ist doch, ich habe ja seit ein paar Monaten ein Tageszeitungsabonnement, was ich irgendwie sehr angenehm finde.
Ja.
Das stimmt gar nicht, ich habe seit vielen Jahren ein Taz-Abonnement, die ich aber aus anderen Gründen lese, also nicht um über Innenpolitik oder über Bundespolitik informiert zu werden. Also ich lese halt den Tagesspiegel mittlerweile regelmäßig, und ich habe das Gefühl, ich glaube, das habe ich sogar fast wörtlich da gelesen, dass der Henkel aus genau einem Grund Innensenator ist im Moment, damit die Koalition nicht platzt.
Ja.
Das heißt, der wird auch in der Koalition nicht für voll genommen. Der wird vermutlich im
Senat. Von niemandem. Der wird, glaube ich, von niemandem mehr für voll genommen.
Wie ist es mit Müller? Heißt er so?
Du meinst unseren, kommt drauf an, wie du meinst.
Den
Verwaltenden. Michael Müller wird, glaube ich, schon ernst genommen. Der wird halt vor allen Dingen deswegen ernst genommen, weil er alle anderen Senatoren natürlich entlasten kann. Ja. Und weil es sich ja jetzt so für die SPD natürlich auch rauskristallisiert, dass Michael Müller der Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl 2016 sein wird.
Was zeichnet Michael Müller aus? Warum sollte ich die SPD wählen, warum sollte ich so wählen, dass der nächste regierende Bürgermeister wird? Bei Wovereit hätte ich eine Antwort gewusst.
Ja, also sagen wir mal so, es gibt natürlich viel, was man irgendwie an der SPD und so da scheiße findet. Mhm. Aber ich glaube halt trotzdem noch, dass sie die einzige große Partei ist in Berlin, die halt regieren kann. Also ich glaube, also da geht's jetzt halt so nach Mehrheiten. Ne? Mhm. Also es geht rot-rot. Also was ich glaube, was niemand in Berlin möchte, ist, dass Frank Henkel oder Thomas Heilmann regierender Bürgermeister von Berlin. Also Frank Henkel.
Das will auch niemand Donald Trump als Bundespräsident.
Frank Henkel ist halt, das Lustige bei Frank Henkel ist, er ist so ein bisschen tragisch. Ja, ja, also Frank Henkel, glaube ich tatsächlich, dass der tief in seinem Herzen eigentlich ein ganz lieber Typ ist. Also so menschlich, ja. Ich glaube, mit dem könnte man echt so, ein Bierchen trinken, dann würde der möglicherweise auch mal so ein bisschen krude Ansichten über was auch immer sagen, ja, aber jetzt nicht so im Sinne, einfach, weißt du, es gibt so, so verklemmte Konservative, weißt ja, du, wo du dir auch so denkst, so, ey, komm, mach dich doch einfach mal locker, ja, du bist doch eigentlich bist du doch ganz okay, jetzt mach dich doch einfach mal locker und hör doch mal auf mit der Scheiße, nimm doch mal einen Stock aus dem Arsch, ja, also ich glaube, das ist Frank Henkel, das ist zumindest so mein Gefühl, ja. Und Thomas Heimann ist halt einfach gefährlich. Er ist ein richtig gefährlicher Mensch. Thomas Heimann ist gefährlich. Der sollte nicht regierender Bürgermeister werden.
Auf gar keinen Fall. Was macht den so gefährlich? Fall. Also, ich weiß immer nicht,
was
war der nächste Skandal?
Ich glaube, er macht dieses NLP, dieses neurolinguale.
Neurolinguistische Programmierung.
Ja. Und solche Leute zerschießen sich immer sehr erfolgreich ihren gesamten Wahrnehmungsapparat, ja.
Ja. Das ist ja auch völliger Blödsinn.
Aber es ist Blödsinn, aber leider funktioniert es anscheinend zu einem solchen Grad, dass man, wenn man sich dann dieser Gehirnwäsche unterzieht, man dann so gaga ist, dass man die Welt überhaupt nicht mehr richtig wahrnimmt. Ja. So.
Das ist auch meine Erfahrung, die ich mit NLP hatte. Ja.
Genau, und Thomas Heimann macht das, glaube ich.
Ja. Ja.
Das heißt, er sagt Dinge und sie sind falsch, sie sind gelogen, aber er ist davon überzeugt, dass das so auch passiert ist. Bei der Gewaltschutzambulanz, wo ich halt weiß, dass der hinter den Kulissen alles getan hat, um das zu behindern,
warum?
Weil er scheiße ist.
Ach so.
Weil er auch möglicherweise der Opposition da keinen Sieg zugestehen möchte. Es ist ja so, wir haben ja lange nicht mehr gepodcastet, dass die Gewaltschutzambulanz jetzt mit dem neuen Haushalt fast voll finanziert ist.
Geil.
Über 750.000 Euro kriegen die jetzt jedes Jahr.
Wie viel bräuchten sie?
1,2. Aber es wird innerhalb der Sprechzeiten, die es geben wird, eine anonyme, beziehungsweise es heißt ja jetzt vertrauliche Spurensicherung geben. Das heißt, Oppositionsarbeit, ja, wenn man so ein richtig geiler Oppositionsabgeordneter ist, lohnt
das
sich schon.
Das Gezappel hätte ich jetzt gerne als Wein.
als Wein.
Zum Teasern. So,
und auf jeden Fall, Gewaltschutzambulanz gibt's jetzt. Und dann hat er ohne Scheiß in den Haushaltsberatungen hat er gesagt, ja, 2013, da wäre er ja einsamer Rufer im Walde gewesen, der sich für die Gewaltschutzambulanz eingesetzt hat. Und er hätte jetzt dafür gekämpft, dass die mehr Geld bekommt. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil im Haushalt standen 70.000 Euro mehr drinne.
Ja.
Und weil die SPD halt gesagt hat, okay, Gewaltschutzambulanz ist geil, machen wir, ja, gab's halt mehr Kohle.
Ja.
So. Das ist der Grund. Nicht, weil Heimann da irgendwas gemacht hat, aber Heimann sitzt dann da, ohne mit der Wimper zu zucken und erzählt das und ist dann in diesem Moment, glaube ich, auch einfach fest davon überzeugt, dass es so war, dass er damals einsamer Rufer im Walde war, ja, und dass er ja immer dafür gekämpft hat und so, und es stimmt halt einfach nicht, es ist gelogen, so, und Thomas Heimann ist gefährlich. Das bedeutet, wenn man möchte, dass Berlin nicht komplett auseinanderfliegt, sollte man SPD oder auch die Linke wählen, weil das in meinen Augen die einzigen beiden Parteien sind momentan, die Berlin wirklich regieren können.
Worauf ich mit meiner Frage eigentlich hinaus wollte, ist tatsächlich die Person Michael Müller.
Ja, das aber
ich kurz wirklich.
Ich glaube,
was kann der? Wofür steht der? Was?
Also, ich weiß nicht, was gesagt, der.
Bei Wobereit wusste ich das. Ist ein Affenfresser,
ja, eine gute Stimmung. Ja, also
nach außen.
Ich kann das ehrlich gesagt bei Müller noch nicht so richtig bewerten. Ich weiß aber, dass er zumindest im Moment da in der SPD unangefochten auf Platz 1 steht, was ja schon mal gut ist. Sowohl Jan Stöß als auch irgendwie Rat Saleh, die da ja so ein bisschen in der Schonung standen, haben sich da jetzt wieder eingruppiert. Und ich meine, Stöß wird im nächsten Abgeordnetenhaus sein. Wenn die SPD dann an der Regierung ist, wird er entweder Senator oder Fraktionsvorsitzender.
Mhm.
Ja. Und Saleh wird wahrscheinlich auch irgendwas. So. Das heißt, die sind ja auch erstmal alle so versorgt.
Ja.
Und Wie man das jetzt findet, ist jedem selber überlassen, aber es ist nun mal so, wie es ist. Der Grund, warum Demokratie so ist, wie sie ist, ist ja auch der, da bin ich jetzt mittlerweile auch wieder versöhnlicher geworden, ist ja auch der, dass die Leute sich nicht in demokratische Strukturen, sprich Parteien, hineinbegeben, ja, und etwas Thema, daran ja. ändern. Ne? Also klar, du kannst die ganze Zeit sagen, der Müller, der ist ja doof, oder der Wohreiter, der ist ja doof, aber wenn du selber wirklich überhaupt nichts unternimmst,
ja.
um was daran zu ändern, noch nicht mal dadurch, dass du irgendwie eine andere Partei wählst, ja, dann ist es halt so. Dann hast ja. du das so bestellt, dann wird das so gegessen. Und das kann man auch scheiße finden so. Und es gibt viel an diesen ganzen Leuten zu kritisieren. Ich finde es auch nicht gut, wenn eine Partei, wie das jetzt bei der SPD dann der Fall ist, 15 Jahre am Stück regiert, dann würden sie halt, wenn sie nächstes Mal wieder an der Regierung sind, 20 Jahre am Stück Berlin regieren. Ja.
Das ist so ein Kohl-Effekt, ne? Von Helmut Kohl.
Ja, das ist halt nicht gut. Ich meine, du siehst, was 25 Jahre CDU mit Sachsen gemacht
hat. Ja.
Auf der anderen Seite siehst du, was 15 Jahre SPD mit Berlin gemacht haben. Ja, also wenn jetzt hier irgendwie 15 Jahre die CDU am Ruder gewesen wäre, sähe Berlin bestimmt auch anders aus.
Jo.
So. Das heißt, klar, die SPD ist halt irgendwie nicht perfekt und man regt sich zu Recht irgendwie immer darüber auf, dass sie dann so umfällt, aber gut, ist halt die einzige Partei, die man hat, und Linkspartei ist halt ähnlich, ja, also da hast du auch irgendwelche sektierenden Spinner und whatever. Du hast insbesondere an den Rändern auch immer so Leute, wo du dir so denkst, so richtig von rechts unterscheidet sich das jetzt auch nicht mehr, ja.
Hufeisentheorie.
Aber so ist das halt. Und dann muss man halt damit klarkommen. Und deswegen würde ich halt bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl SPD oder Linke halt wählen.
Abgesehen von solchen Sachen wie kriminalitätsbelastete Orte, ja. Was für Themen habt ihr da noch im Innenausschuss eigentlich?
Ja, wenn ich keine Anträge stelle, dann passiert nichts. Das ist ganz witzig, weil, ich habe mich halt gewundert, als ich bei Springer angefangen habe und zugegebenermaßen meine parlamentarische Arbeit ein bisschen zurückging.
Ist ja sowieso nur ein Halbtags.
Ist ein Halbtagsparlament. Habe ich mich auf einmal halt so gefragt, ja Mensch, warum rede ich im Plenum auf einmal nur noch so wenig? Ja, und dann ist mir halt aufgefallen, die anderen Fraktionen stellen keine innenpolitischen Anträge. So. Und dann ist das halt so. Und was uns im Innenausschuss noch beschäftigt, ja, das Problem ist halt immer, die Koalition beantragt halt immer so Quatsch, so Anhörungen und so. Dann kommen da irgendwelche Leute von der Polizei oder von der Feuerwehr und erzählen irgendeinen Krempel, den du dir auch in einem Vier-Augen-Gespräch irgendwie anhören könntest. Und naja, und was wir im Moment machen, es wird demnächst noch einen Antrag von uns geben, und zwar zur Kameraüberwachung, dass der Senat mal endlich eine Evaluation machen soll.
Haben die das immer noch nicht?
Nein, die haben zwar im letzten Senat beschlossen, dass wenn die Speicherfrist für Videoüberwachung bei ÖPNV von 24 auf 48 Stunden erweitert wird, dass es dann eine wissenschaftliche Evaluation geben soll. Aber rat mal, was Frank Henkel beziehungsweise der Verkehrssenat nicht gemacht hat. Eine Evaluation zur Videoüberwachungserweiterung.
Hast du schon gefragt, warum die das nicht gemacht
haben? Ja, das ist ganz einfach, weil das mit dem Ende der Legislaturperiode enden auch alle Beschlüsse und sonst irgendwas. Also
die verzögern du
kannst,
einfach nur.
Du bist halt nicht dazu verpflichtet, einen Beschluss aus der letzten Legislaturperiode umzusetzen, wenn er noch nicht umgesetzt wurde. Ja. Der macht einfach Schnippschnapp und dann ist Ende im Gelände.
Das heißt, sie haben es in dieser Legislaturperiode gar nicht neu beschlossen.
Genau. Also ein cooler Senat hätte sich natürlich hingestellt und gesagt, wir haben es in der letzten beschlossen, wir machen es jetzt.
Naja, dieser Senat wird genauso wie du und ich wissen, dass eine verstärkte Videoüberwachung
überhaupt
gar nichts bringt.
Ja.
Natürlich wissen die, das sind ja nicht blöd, die sind
ja
nur hinterhältig.
Ja.
Darum,
also ja.
Darum machen die das.
Ja. Und wir beantragen jetzt, dass es mal endlich eine Evaluierung der Überbewertung. Ja,
ich möchte bitte auch nach der nächsten Abgeordnetenhauswahl solche Leute im Parlament sitzen haben, die solche Anträge schreiben.
Ja, Holgi, gibt's dann aber nicht. So ist das in der Demokratie. Ja, meine Partei hat sich relativ erfolgreich zerlegt. Das ist auch gut so. Man sollte die bei der Abgeordnetenhauswahl auch nicht wählen. Andere Parteien haben jetzt nicht unbedingt auf mich gewartet, ja, so dass man mich da irgendwie krass umworben hätte. So
nach wärst Motto. Du denn gegangen? Also
wäre ich nämlich dann also, auch
machst
nicht.
Du machst im Moment den Eindruck, als hättest du so viel Lust auf Politik wie seit Jahren nicht.
Ja, ist auch so.
Was das Ganze natürlich ein bisschen schade macht.
Ja, nicht so schlimm. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, so ein bisschen so lernen durch Schmerz. Ne? Also wenn man dann, also klar, auch auf Twitter und Facebook so, wo dann Leute so schreiben, oh ja, und das wäre doch toll, wenn du dann deine Arbeit weitermachen würdest und sonst was. So, wo ich mir dann also so denke, so ja, wo wart ihr so die letzten 4 Jahre? Ja, wo wart ihr die letzten 4 Jahre, als sich irgendwie kein Schwanz dafür interessiert hat, was da im Abgeordnetenhaus passiert? Und klar habe ich manchmal so die Fantasie, als unabhängiger Kandidat irgendwie anzutreten. Und ich glaube, meine Chancen wären auch gar nicht so schlecht. Das müsste ich mir aber auch dann an der Stelle irgendwie genau überlegen und ich müsste es mir auch ziemlich schnell überlegen, weil dann müsste ich auch ein Crowdfunding machen, weil ich einen entsprechenden Wahlkampf auch machen möchte, der dann wahrscheinlich schon 10.000 oder 20.000 Euro kosten würde. Ja, das müsste ich mir halt irgendwie...
Angenommen, du würdest das tun, also angenommen, du wärst als unabhängiger Kandidat im nächsten Abgeordnetenhaus.
Ja.
Könntest du denn überhaupt den Job so machen, wie du ihn jetzt machst? Oder müsstest du dich einer Fraktion anschließen, die dich dann wieder behindern
könnte? Nee, ich könnte ihn fast so machen. Und zwar witzigerweise hätte ich, wenn die Geschäftsordnung des nächsten Abgeordnetenhauses so bleibt wie dieses, ja, wie diese Legislaturperiode, dann könnte ich sogar mehr reden als jetzt, weil in der Geschäftsordnung drin steht, dass unabhängigen, also das fraktionslosen Abgeordneten immer 5 Minuten Redezeit zur Verfügung steht bei jedem Besprechungspunkt. Ich könnte zu jedem Besprechungspunkt 5 Minuten reden. So,
das, alleine dafür würde ich dir schon echt viel Kohle in dieses Crowdfunding schmeißen.
So, und jetzt, ja gut, wenn ich es übertreibe, würde natürlich die Mehrheit, so, ich hätte das Recht, Mitglied eines Ausschusses zu sein, ja, das heißt, ich würde wieder in den Innenausschuss gehen. Das heißt, meine Ausschussarbeit könnte ich ganz normal so weitermachen. Das Problem ist, ich könnte keine Anträge stellen. So, sondern Weil? ich könnte die ausarbeiten und so, ja. Aber ich habe als Einzelabgeordneter kein Antragsrecht ans Plenum.
Das haben nur Fraktionen. Das heißt, du müsstest dir eine dir wohlgesonnene Oppositionsfraktion vorfinden.
Ja, oder ich glaube 10 von 100, also 10%, oder ich glaube, sie haben es sogar auf 5% abgesenkt. Im jetzigen Abgeordnetenhaus können 8 einzelne Abgeordnete einen Antrag stellen.
Mhm. Ja. Und welche 8 sind das? Also wie wird festgelegt, welche 8 das sind?
8 beliebige. Also wenn sich 8 Abgeordnete finden.
Ach so, verstehe ich.
Also eine Mehrheit von eine Fraktion. Jetzt verstehe ich das Missverständnis. Entweder stellt eine Fraktion einen Antrag oder 8 Abgeordnete finden sich zusammen, machen ihren Otto drunter und stellen den Antrag ans Plenum. So, das geht. So, das würde bedeuten, als unabhängiger Kandidat oder als fraktionsloser Abgeordneter müsste ich entweder eine mir wohlgesonnene Fraktion suchen, die dann diesen Antrag für mich einbringt, oder ich müsste mir 7 andere Abgeordnete suchen.
Müsste diese Fraktion, wenn sie deinen Antrag einbringt, auf ihre eigenen Anträge verzichten? Also müssten sie
im
selber
Plenum welche zurückstellen? Dann, ja, wobei, also ist ja immer die Frage, willst du, dass es dann im Plenum besprochen wird oder nicht?
Mhm.
Eine Fraktion kann 5.000 Anträge pro Plenarsitzung einreichen, aber man darf immer nur, wir dürfen immer nur, ich glaube, jede Fraktion hat eine Priorität und dann nochmal 2 Zugriffe. Das heißt, effektiv kann jede Fraktion 3 Themen setzen. Bei 5 Fraktionen ist das Dann ist der Tag auch irgendwann mal rum. So.
Wie realistisch schätzt du ein, 7 weitere Abgeordnete für einen beliebigen Antrag?
Ja, das kannst du knicken, weil es gibt halt die Fraktionsdisziplin und jeder, der dann noch irgendwie was wählen will, werden will, der würde das dann ablehnen. Also der würde dann sagen, so, nee, das kann ich nicht machen, weil das geht dann. Also natürlich könnte man in der Opposition das einfacher machen. Diese Abgeordneten finden, aber selbst da wird es dann schwierig. Mal angenommen, wir bekämen Rot-Rot-Grün.
Dann müsstest du deine Abgeordneten entweder in der CDU oder in der AfD suchen.
Oder wenn die FDP noch reinkommt bei der FDP. So, ja. Und dann wird es echt schwierig. Wobei, wenn wir Rot-Rot-Grün hätten, glaube ich, dass dann, sage ich mal, eine Kooperation mit Rot-Rot-Grün als fraktionsloser Abgeordneter natürlich deutlich einfacher ist.
Was hindert dich?
Was? Als fraktionsloser, also als Einzelkandidat anzutreten, im Moment nichts. Ich muss mir das einfach überlegen. Ich müsste halt ein Crowdfunding machen. Ich müsste halt irgendwie Leute finden, die bereit wären, mir irgendwie. Also, weil nach oben gibt's halt keine Grenze, ne? Wenn ich einen Wahlkampf machen würde, dann würde ich halt wirklich einen berlinweiten Wahlkampf machen. Mhm. Damit auf die Leute, die dann in dem Wahlkreis wohnen, ein extremer Druck entsteht, mich zu wählen. Ja? Mhm. Das würde bedeuten, ich würde nicht nur den Wahlkreis komplett mit Wahlplakaten zuscheißen. Ja, also ich würde schon mal sagen, mindestens 5.000 Euro für Plakate nur in dem Wahlkreis. Und dann würde ich nochmal sagen, okay, nochmal so 3.000, 4.000 Plakate an der U2 entlang. Ja.
Ja.
Weil ich würde dann wieder in dem Wahlkreis hier Pankow 8 antreten. Das ist dieses ganze Gebiet um den Kollwitzplatz.
Es geht um Direktmandat, ja. Wäre das. Mhm.
Da würde ich antreten. Das ist das ist deswegen interessant, weil da arbeiten viele Medien und sonst was Fuzzis.
Ja.
Es gab ja immer diese schönen Forsa-Umfragen. Wer kennt wen? Als ich noch Fraktionsvorsitzender war, da kannten mich irgendwie fast 60% der Berlinerinnen und Berliner. Wobei man sich darauf im Zweifelsfall auch ein Eis backen kann. Aber ich glaube schon, ich werde öfter erkannt als angesprochen. Mhm. Ja, so. Das bedeutet, die Leute würden mich kennen, was natürlich schon mal ein Vorteil ist. Und der Vorteil an dem Wahlkreis ist, der Typ von den Grünen, der da kandidiert, ist auf dem sicheren Listenplatz.
Mhm.
Und die Frau von der Linken, die dort kandidiert, ist auf dem sicheren Listenplatz. Und dass der Volker Ratzmann, der in diesem Wahlkreis war, nach relativ kurzer Zeit, also ich glaube knapp einem Jahr, schon aus dem Abgeordnetenhaus ausgeschieden ist, ja, weil ihn die Grünen weggemobbt haben. Und da kann man natürlich schon auch nochmal sagen, so hier Kinder, also wählt doch einfach mal einen Abgeordneten, der 5 Jahre lang einfach seine Arbeit macht und die so geil macht wie der Lauer. Und das heißt, man könnte da schon einen lustigen Wahlkampf halt machen. Man könnte einen berlinweiten Wahlkampf machen. Ich würde natürlich Geld auch für Werbung in der U-Bahn und so ausgeben wollen und so. Das heißt,
brauchst Personal, das Plakate
klebt. Nach oben, nee, ich würde so Hohlkammerplakate kaufen.
Naja, klar, aber irgendjemand muss die Dinge halt aufhängen gehen. Und wenn du keine Partei
hast, baue ich auf Freiwillige. Also es wird ja wohl 10 mir treu ergebene
Untertanen
Saduka geben, die ihr Leben für mich geben, um diese Plakate aufhängen zu dürfen. Also sagen wir mal so ein Wahlkreis kriegst du auch mit 6 Leuten, mit 10 Leuten kriegst du den locker an einem Abend plakatiert. Ja, klar, ich bräuchte natürlich Unterstützerinnen und Unterstützer, die auch im Wahlkampf irgendwie helfen. Das ist, glaube ich, irgendwie alles möglich. Ist halt so die Frage.
Du läufst natürlich Gefahr, dass du dich damit auch lächerlich machst, ne? Weil wenn es schief geht, dann bist du auf Jahre hinaus verbrannt.
Ja, und das ist halt das ist halt der Punkt.
Christopher Lauer, vielen Dank.
Vielen lieben Dank, Holger.
Ist nicht tot.